Werbezeit, Werbezeit, kommt und seid bereit. Da sind wir, die drei lustigen vier. Und ich habe Werbung mitgebracht, Leute. Ist das geil oder ist das geil? Max, Dominik?
Geil. Ist das geil?
Mega. Super toll.
Und jetzt kommt was ganz Besonderes, worauf ich mich wirklich freue. So, also
ja.
Ich habe mich wirklich jeden Tag darauf gefreut, das heute machen zu können, weil der, ich sag mal, Partner dieser Folge, ja, ist was ganz Besonderes, auch für mich. Und ich kenne ihn bereits. Dominik habe ich gefragt, hey, wie findest du das als Idee? Und er sagte, das finde ich sehr, nee, was sagtest du, Dominik?
Ja, ist voll okay. Ich finde es witzig vor allen Dingen.
Du findest es vor allem witzig. Ja. Und dann dachte ich mir, dem Max verraten wir es aber nicht, weil ich glaube, das wird was Besonderes auch für Max sein. Und ich glaube, einige Leute werden bereits nach wenigen Sekunden den Partner der Folge jetzt gleich erkennen können. Aber für alle anderen haben wir mal 30 Sekunden vorbereitet, die wir, Dominik sei Dank, jetzt einspielen. Danach reden wir rüber. Ab die Post, Dominik.
An dieser Stelle solltet ihr jetzt eigentlich Musik hören. Ich weiß nicht genau welche, denn es ist bei einigen Folgen der Fall. Aber dieser Song und dieses Album, was auch immer hier gerade beworben werden sollte, ist mittlerweile erschienen. Und deswegen haben wir den Song hier rausgenommen. Das hat Gründe. Vielleicht könnt ihr euch denken, welche. Das passiert irgendwann mal, dann geht's eben raus. Auf jeden Fall kauft besagtes Album und besagten Song, wenn ihr die besagte Band, den besagten Künstler, die besagte Künstlerin, KünstlerInnen unterstützen wollt. Das wäre uns ein Anliegen. Viel Spaß bei der restlichen Folge oder vielleicht ist sie auch schon vorbei. Dies ist ein random, flexibler Aufsager, der immer dann benutzt werden wird, wenn Musik fehlt. Musik, Musik, Musik. Irgendwelche Töne habe ich getroffen, aber bestimmt nicht die richtigen.
Bis mal. Ja, Max.
Ich stehe so krass am Start. Ich habe hier nicht, was gerade passiert ist.
Ich habe deine Lieblingsband am Start. Sponsor und Partner der heutigen Folge, Sabaton. Ja, Sabaton, du hast richtig gehört, Max. Mit The Great War.
Cool.
Nee, mit 2019 erscheint. Hat's dir gefallen eigentlich?
Das, ja, The Great War ist das Album. The Red genau. Baron ist die Single.
Was ihr jetzt gerade gehört habt, sind 30 Sekunden aus Red Baron, beziehungsweise The Red Baron vom neuen Album von Sabaton. Und wenn ihr im Heavy Metal nicht ganz so ja, zu Hause seid, dann möchte ich euch ganz kurz aus der Pressemitteilung vorlesen, denn die ist auch Gold. Und davor erkläre ich euch, wie es eigentlich dazu kam. Denn wann haben wir das erzählt, Max, dass du mich immer beim Pumpen störst? Immer.
Immer, wirklich, einmal.
Jedes Mal, einmal. Und ich habe mir eine Playlist zusammengestellt und da war Sabaton drauf. Und dann war ich so, das gefällt mir ja gar nicht. Am Anfang. Wirklich war ich so, was ist das denn? Und jedes Mal, wenn es dann lief, war ich so, ah doch, es wird immer besser. Und es wird immer besser. Und seitdem höre ich jetzt die ganze Zeit Feine Sahne, Fischfilet und Sabaton im Wechsel. So. Und es wird noch besser. Und dann habe ich das gepostet auf Instagram. Und dann kam quasi vom deutschen Vertrieb von Sabaton, von Nuclear Blast, müsste der Vertrieb sein zumindest, die kam auch hinzu und meinte so, hey, wir hören Radio Nukular. Und wie wäre es nicht witzig, wenn du Max nicht verrätst, dass Sabaton Partner der Folge ist? Und dann dachte ich so, ihr seid ja richtig schöne Trolle, das gefällt mir. Und ja, wie dem auch sei,
aber ganz kurz aus der Presse, warum trollt mich das?
Weil ich nicht, ich wusste nicht, dass es dir gefällt. Deswegen.
Ich finde es natürlich, also erstmal dadurch, dass wir Geld von denen bekommen, wahnsinnig tolle Musik. wahnsinnig gut. Waren auch eben 30 Sekunden, die mich wirklich abgeholt haben, aber ich, aber trollen tut mich, also find's nett. Ja, ich dachte jetzt, ja, ich habe jetzt gedacht, jetzt kommt vielleicht der Frontmann rein und sagt so, ja, ich höre euch auch als Schwäde. Schwäde mit
als Schwäde vor
allem. Schwäde? Wir sind Schweden,
ich bin
oder?
Joachim, bin Schwäde, ja, aber er sagt dann auch Schwäde.
Schwäde.
Nee, einen Gruß kriegen wir hoffentlich noch. Einen Gruß kriegen wir hoffentlich noch.
Ja, hoffe ich doch auch. Das ist das Witzigste daran ist einfach, dass du mir vor ein paar Tagen ein Bild vom Frontmann geschickt hast. Du hast gesagt, der sieht aus wie eine Mischung aus vom Olli und Kollega. Und das stimmt. Das
wirklich, ne? Das sieht aus wie das uneheliche Kind von Olli und Kollega. Aber ich mag das sehr.
Die haben auch einen Song, der heißt Nuclear Blast. Den könnten sie auch umbenennen in Nukula Blast. Also dann läuft auch noch ein bisschen, dann ist es auch Prestige für uns, sag ich mal.
Vielleicht, also sind ja auch Vorband demnächst bei uns. Also das haben wir noch nicht ganz geklärt, aber ich arbeite dran. Weißt du, was das Witzigste ist? Wenn wir die wirklich als Vorband mitnehmen würden. Ich meine, das ist eine vierfach Platin ausgezeichnete Band und so weiter. Aber das Lustigste ist, dass der Schlagzeuger einen umgebauten Panzer hat, in dem er Schlagzeug spielt.
Hab ich gerade gesehen. Finde ich mega.
Ist der Wahnsinn.
Also bis jetzt habe ich nur Liebe dafür.
90 Minuten Sabaton, 10 Minuten Nukular. So, jetzt,
geil. Ja, das wäre super. Vor allem, wenn wir danach einfach zu dritt einfach nur auf Stühlen sitzen. Davor ist ja dieser Panzer.
Aber da können wir uns ja auch alle mal selber, also vielleicht, oder wir ziehen daraus unsere Inspiration, denn jeder von uns hat jetzt in Zukunft einen Panzer auf der Bühne.
Das wäre auch schön. So wie in Hamburg damals, als wir in diesem Richtgebäude
waren. Das Programm heißt Nukularer Winter.
Am Ende sind auch alle tot. Aber was mich noch, dann habe ich Nuclear Blast gefragt, pass auf Leute, habt ihr eine Pressemitteilung oder sowas? Ich möchte kurz daraus vorlesen. Und dann habe ich gemerkt, die Pressemitteilung ist fast noch besser. Also, es ist wirklich Wahnsinn. Pass auf, Achtung, ich lese nur ganz kurz daraus vor. Macht dich bombastischer, eingängiger und energiegeladener Heavy Metal verrückt? Auf die gute Art und Weise? Na dann, wenn ihr nicht gerade die letzten zwei Jahrzehnte im schlammigen Schützengräben versauert seid, wurdet ihr sicher schon von der majestätischen Feuerkraft des geschichtsliebenden Metal-Giganten Sabaton ausgesetzt. Seit Beginn dieses neuen Millenniums haben diese von Kraft und Energie strotzenden Schweden ein Schlachtfeld nach dem anderen erobert. Ist auch ein bisschen wie Nukular, finde ich. Und dann geht's nämlich weiter, Headliner-Shows, ja, alles gut. Und jetzt am Ende, dann reden sie ganz kurz über The Great War, ja. Aber dann kommt noch The Great War ist ein Sabaton-Album zu 100%. Davon abgesehen werden wir den Zuhörer auf eine wilde Fahrt mitnehmen mit zahlreichen unerwarteten Wendungen. Ich will nicht zu viel verraten, aber das Album startet schon mit einer Überraschung und dringt dabei weiter in diesen unverwechselbaren, vielschichtigen und melodiereichen Sabaton-Metal-Wahnsinn vor. Und dann, thematisch geht's nur um den Ersten Weltkrieg, ja? Wenn auch der Erste Weltkrieg das Ende sein sollte, das Ende dieser Art des unmenschlichen Verhaltens. So ist The Great War für Sabaton das genaue Gegenteil. Tatsächlich könnte sich dieses kolossale Kunstwerk als das letzte Teil im Puzzle erweisen, das zur vollständigen Heavy-Metal-Dominanz führt. Und ich bin eigentlich dafür, dass derjenige, der diese Pressemitteilung schreibt, unsere Pressemitteilung demnächst schreibt, wenn wir auf Tour gehen. Dann auch so, wenn auch der Erste Weltkrieg das Ende sein sollte, so ist die neue Tour für Radio Nukular das genaue Gegenteil.
Oh Mann.
Naja, wie dem auch sei.
Gott. Entschuldigung, das war.
Hörst du deine eigene Musik?
Nein, ich war. Ich mach das mal kurz weg.
So, Entschuldigung. Wenn ihr Bock habt auf
Sabaton, ja,
Musik
Leute.
Zum das war Sabaton gerade. Dann holt euch doch einfach The Great War, erscheint am 19. Juli 2019, ist von Sabaton und ich bin seitdem es das erste Mal in meiner Playlist war, läuft es tatsächlich ununterbrochen. Hört rein. Viel, viel Spaß damit. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt über zum Podcast, oder?
Yo.
Ja, bitte. Yo. Bis gleich.
Drei Männer im scheinbar aussichtslosen Kampf gegen das Vergessen der Kindheit. Die Wrestling-Karten gezückt, die Ghostbusters-Figuren poliert, das Gummibärenbandenlied auf den Lippen. Zwischen Kawabunga, Trinkpäckchen und den ersten Zombie-Filmen auf VHS. Ein Aufbruch in die Vergangenheit mit 1,21 Gigawatt. Es ist Zeit für Dominik, Max und Chris. Es ist Zeit für Radio Nukular. Nukular!
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur Folge 102 von Radio Nukular. Heute ist die Funkdisziplin richtig, richtig gut. Der eine ist Joghurt, der andere, ich hoffe, er schläft nicht ein. Ich bin es diesmal nicht.
Hi!
Wir haben uns wieder eingefunden in verschiedenen Orten. Wir haben zum einen den joghurtessenden Mann, von dem man immer noch nicht weiß, ob er nicht vielleicht mal gegen einen Banksy gepinkelt hat, nämlich Christian Görnd. Hallo.
Was? Warum weiß man das nicht?
Ja, weil es Banksy ist, das weiß man nie irgendwas.
Also okay, vielleicht bin ich auch Banksy, das weiß ja auch niemand. Aber vielleicht habe ich auch einfach falsch verstanden und dachte mal, Banksy heißt das Ganze. Und ist was komplett anderes.
Ja, wir merken, er läuft sich noch warm.
Ja, er läuft sich warm.
Mahlzeit, dann ist Pudding.
Es ist Pudding, ist kein Joghurt. Ja, Joghurt wäre mir zu gesund. Ich habe einen nice Pudding.
Sehr schön. Auf der anderen Seite haben wir den lieben Max Nikolas Maria von Nachtsheim.
Hi.
Hallo. Wie geht's uns denn allen? Chris ist erstmal still, der muss essen.
Also ich bin ein bisschen übermüdet, weil ich heute Nacht, kennst du das, wenn du so eine Mücke im Zimmer hast und die,
ja,
immer wenn du einschläfst, dann macht die so, kommt die ans Ohr und macht so, dann bist du so, oh, und dann schlage ich wild um mich, dann bin ich wieder wach. Dann ist sie wieder, immer kurz vorm Einschlafen.
Und das, aber lass sie doch einfach einmal saugen.
Ja.
Dann ist sie doch weg.
Ja, einmal. So ist das immer bei mir im Schlafzimmer, Leute. Wenn einmal gesaugt wird, dann ist sie raus, sag ich mehr. So. Ja, das ist der Einstieg und das ist auch das Niveau, auf dem wir uns heute bewegen. Nee, ansonsten geht's mir sehr gut. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen immer noch intellektuell an meine Grenzen geraten die Woche, weil ich Dark geguckt habe, zweite Staffel. Und das war so schlimm, also nicht schlimm im Sinne von, ich fand die zweite Staffel grandios. Also ich fand die wirklich sehr, sehr gut. Haben heute auch unsere Review veröffentlicht im Autokino. Finden das wirklich alles sehr geil. Zweite Staffel mir noch besser gefallen als die erste. Aber ich bin wirklich, mein Kopf, ich habe euch ja letztes Mal schon gesagt, wenn ich Sachen nicht verstehe, dann wird mein Kopf so warm. Und die ganze Woche war mein Kopf warm. Und dann ist es ja eh noch sehr heiß. Und weil es noch wärmer ist, der eh schon ist. Und dann kam das alles zusammen. 45 Grad. Und ja, das war viel, viel warm für meinen Kopf. Und deswegen brauche ich heute auch ein bisschen Flachland. Und deswegen ist es gut, dass wir heute Nukula aufzeichnen. Weil da passiert intellektuell nie viel, aber ist immer herzlich, sage ich mal. Wie so eine schöne asoziale Familie. Wie die Buberts oder sowas. Oder die Ritterfamilie. So,
die Flodders.
Die Ritters sind für mich so.
Stimmt, wir sind wirklich die Ritters.
So, also
wir
sind die Ritters. Mit dem Aquarium. Was mit den Fischen?
Was mit den Fischen? Was mit meinen Fischen?
Oh, die Buber, ich will ja gerne Buberts versus Ritters. Das wäre ein absolutes Traum-Mashup.
Das wäre ein Epic Clash eigentlich.
Ich lese ja momentan mein erstes Buch seit Jahren. Ich lese die Biografie der Buberts. Mit dem Geld kamen die Tränen. Und das lese ich immer im Stream vor. Und das ist wirklich.
Liebe ich.
Für die Buberts nicht kennen, jetzt könnt ihr wieder schreien, da hat Felix Lobrecht auch schon drüber geredet. Ja, ist mir egal. Wir haben das eigenständig entdeckt. Das ist so eine Lotto-Millionärsfamilie. Über die gibt es seit ein paar Monaten eine sehr, sehr schöne Fokus-Doku auf YouTube. Da geht es halt darum, dass die 1994 8 Millionen Mark im Lotto gewonnen haben und dass davon nichts mehr übrig ist und warum das übrig ist. Und der Christian, ich muss Christian zitieren, Christian Bloß, Nanu, er hat das perfekt zusammengefasst und es stimmt, wenn man es guckt. Würdest du eine Mockumentary schreiben über eine Familie, der genau das passiert, würde das dabei rauskommen. Du kannst es nicht besser schreiben. Da sind so viel absurde Sachen drin. Allein wie sie versucht, wie Mutter Bubert irgendwann versucht, eine Klamottenkollektion zu designen. Da sind so viele Highlights drin. Dann dieses Kinderbuch über Yoshi den Esel.
Ja, der Yoshi, der ist hier mal gehen, der wohnt hier mal rutschen. Wir hatten ja so einen dummen Esel, der Yoshi, ne?
Also allein, und dann sagen sie auch immer, sie haben keinen Urlaub gemacht. Das finde ich auch mal geil. Wir hatten ja nicht viel. Wir haben ja vor dem Geld nicht viel gemacht, ne? Wir haben nicht mal Urlaub hatten wir. Und dann guckst du, ja, wir haben euch 4 Autos gekauft, wir haben ein Boot gekauft,
eine Kartbahn. Eine
fucking Kartbahn im Garten. Also das ist wirklich, das ist unfassbar. Dann machen die noch Musik, die machen bis heute noch Musik, die haben bis heute einen aktiven YouTube-Kanal, der jede Woche 2-3 Songs rausballert. Es gibt eine Trap-Version von diesem Esel-Song. Diesen Esel-Song, wie sie den überhaupt bei Tony Kutura im Studio pitchen. Tony Kutura, früher Fun Factory, Song gehabt mit Backstreet Boys, großer Produzent gewesen. Dann sitzt dieser Achim Bubert da und performt sein Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Ich habe die Nase voll. Jo, ich habe die Nase voll. Und das guckst du dir alles an. Und das ist einfach nur, das ist einfach hilarious, großartig. Das liebe ich ganz doll. Und das ist so ein bisschen mein intellektueller Ausgleich zu Dark gewesen. Viel Buberts konsumieren. Gemeinsam mit dem Stream auf die Man Cave. Die Leute haben Bock. Da feuern einem die Donations um die Ohren, wenn man einfach mal 3-4 Kapitel von den Buberts vorliest. Und da die Leute mit auf die Reise nimmt. Auch einfach da die Leute mal einsacken. Ist ein großes Thema. Ansonsten ist es sehr warm. Man war viel im Kino. Ich habe Toy Story sehen dürfen. Ich gehe nächste Woche ins Spider-Man, Christian nicht. Und nächste Woche ist auch noch Nintendo-Spaß, Post-Event. Also passieren viele tolle Dinge. Die nächste Zeit sind viele tolle Dinge passiert. Viel Arbeit, viel Fleißiges. Stranger Things geht bald los. Nächste Woche moderiere ich ein sehr schönes Event zusammen mit 43,5 für das Stranger Things Nike-Release. Also ich habe ganz tolle Aufträge auf dem Tisch, habe ganz tolle Sachen zu tun. Und auf das freue ich mich alles. Inzwischen drin guckt man noch Kram oder einfach gute Pornos. Ich habe einen sehr guten Porno von Tim Grenzwert gesehen. Ich kann ganz kurz vorlesen, was ich dazu gesagt habe. Ich lese das mal ganz kurz vor. Nehme ich auch noch spontan mit. Ihr merkt, ich bin ein bisschen, also dafür, dass ich relativ müde bin, ja, ganz relativ kurz zur neuesten Folge, ganz kurz zur neuesten Folge Horny Hostel. Bodo, den Typ kann ich nicht fassen. Das ist so irre, dass es so Menschen gibt. Und du hast da wieder ein, zwei Einstellungen drin, die sind einfach herausstechend. Du machst schon echt gute Pornos und hast ein gutes Händchen. Da ist eine Szene drin, die finde ich so gut gefilmt, dass ich mich frage, warum filmt das nicht jeder so bei der Darstellerin mit so einem geilen Arsch? Kurzer Hinweis, wenn die beiden am Hochbett vögeln, kurz bevor er hochklettert, da bummst er die von hinten im Stehen, sie hat die Beine zusammen und der Hintern ist krass im Fokus, Genius. Das musste gelobt werden, weitermachen. Das habe ich dem Grenzwert heute geschrieben. Und das ist
der deutsche Quentin Tarantino.
Ist für mich der deutsche Quentin. Deutsche Quentin Tarantino ist auf dieser deutschen Meme-Seite im Internet, ist ein Bild von Tim Grenzwert. Also es ist wirklich fantastisch. Ihr habt es vielleicht noch gesehen, ich habe auch eine Porno mitgespielt, aber leider der Körper verteilt, weil ich leider bin Businessman, ich habe keine Zeit zu bumsen. So. Das war's von mir und ich geb den Stab der Freude weiter an Christian Görlich.
Ja,
das Beste ist, mein Internet war kurz weg und er hört dann auf mit Bumsen und jetzt Christian Görlich.
Also bei mir auch viel Tolles passiert, bin ab September arbeitslos. Nein, ich bin immer noch, ich bin gerade erfreut darüber, dass du Kamerafahrten und Kameraarbeit in Pornografie loben erwähnst, aber dann auch nicht scheust natürlich, das Ganze auch publik zu machen, ja, um dem Ganzen auch öffentlichen Raum zu geben, finde ich sehr, sehr gut, Max. Ich habe mich sehr auf das Thema heute gefreut.
Tim hat zu mir gesagt, nie lobt einer seine Pornos. Und das finde ich so schade.
Weil, ich habe ihn auch schon oft gelobt.
Ja, du hast ihn. Ja, aber das machen ja die Leute nicht oft. So, die Leute stellen sich ja nicht hin und sagen, das ist ein guter Porno. Die Leute wollen das sehen, dann wollen die sich da irgendwie schnell mal mubbel, aber dann ist vorbei.
Ich mache gar kein mubbel, ich gucke einfach nur und will ihn loben.
Ich mache sau viel mubbel, also wirklich. Manchmal mache ich so viel mubbel, das denke ich, wäre 15. Aber trotzdem muss man auch dazwischen ein Auge haben. Ich meine, wir sind ja auch Kritiker.
Also das Leben als Kritiker ist nicht einfach.
Haben Sie gehört, Homer Simpson ist Kritiker? Ja, ich bin auch Kritiker.
Das gehört in ein Museum, Herr Grenzwert, in ein Museum.
Ja, das Grenzwertmuseum, das wär's. Nee, ansonsten hier natürlich alles soweit ganz gut. Jetzt waren 2 Wochen Pfingstferien. Der Sohn ist quasi zu Hause. Das heißt, wir haben viel Yu-Gi-Oh! Gespielt, beziehungsweise er hat gespielt. Ich saß dabei und war quasi aktiver NPC. So ein bisschen. Das war so. Ja, ich verstehe nichts, aber sag mir doch einfach, was ich tun soll. Ist ein bisschen so wie generell im Leben. Und ansonsten, viel Arbeit. So, viel Spaß, schönes Wetter. Die Frau ist jetzt hier für ein paar Tage und wir haben jetzt ein paar Games, ich habe Games für mich entdeckt wieder. Chaos Bane, hast du Chaos Bane gespielt? Das ist so ein Diablo-Klon Warhammer.
Ja, du weißt ja, dass ich das, allein wenn ich habe das Cover gesehen und bin schon dreimal
eingeschlafen. Ja, aber da kriegt man ja trotzdem Gamerscore und plötzlich ist es vielleicht doch ganz relevant für
dich. Man kriegt in allen Spielen Gamerscore, auch in FIFA kriegt man Gamerscore.
Bis in diesem Monat. Also wirklich, wenn ich diese Bestenliste angucke, dann so vor ihnen, Rockstar, 7800 Gamerscore vor mir.
Das war
so.
Ja das Ziel das des letzten Streams.
Nicht in einem Jahr. So.
War ja das Ziel des letzten Streams, die 200.000 zu knacken.
Ich weiß, ich war doch Teil des, ich war doch aktiver
aber,
Teil.
Aber,
doch
aber hast du Community. Den Skandal überhaupt mitbekommen? Es ist ja was, ich war dreimal auf Sendung, es gab direkt einen Skandal.
Der Skandal war, dass du nicht schon 400.000 Zuschauer hast. Das ist für mich der Skandal, Max.
Christian. Wie geil kann man schleimen? Shoutouts und 3 Schüsse in die Luft für dich dafür. Aber das meinte ich nicht. Sondern okay. Ich meinte, dass die Leute waren ja live dabei. Wir waren ja live dabei, wie die 200.000er Marke geknackt wurde. Und als ich aus dem Stream raus bin, waren es 200.061. Und zwei Tage später habe ich mich spontan nachts dazu entschieden, Layers of Fear 2 zu streamen, weil ich das noch durchspielen wollte. Und habe zu den Leuten gesagt, Leute, wir gehen jetzt online, beziehungsweise habe es gar nicht groß angekündigt. Dann waren wir eine kleine Runde von 60, 70 Mann, die im Stream war. Und dann kommt irgendjemand rein und sagt so, hey Max, ich war vorgestern gar nicht da, wie lief's denn eigentlich? Hast du die 200.000 geknackt? Und ich so, ja, warte, ich zeig's dir. Und dann gehe ich auf die Gamerscore und dann sind meine Gamerscore 199.944. Und ich bin so, und der ganze Chat ist so, ne, lol, fuck. Und ich war so, ich bin ausgerastet, ich bin wirklich ausgerastet und die 200.000 sind wieder 60 irgendwas nach hinten, 60, 50 Abyss. Und dann mussten wir, dann hatten wir den Moment ein zweites Mal, weil wir dann mit dem Durchspielen von Layers of Fear die 200.000er Marke nochmal geknackt haben. Und das war dann in der kleinen Runde nochmal unser persönlicher Sieg. Inzwischen sind sie auch vermerkt und bleiben auch da. Aber es war wirklich tragisch. Es war wirklich skandalös. Es war wie Fußball gucken, nur in gut. Und es war wirklich spannend.
Also für mich auch jetzt gerade, selbst beim Erzählen schon, ja, 180er Puls. Also Krimi. Agatha, Christoph hätte es nicht besser schreiben können, ganz ehrlich. Ja. So, ansonsten, ja, bin halt jetzt wieder ein bisschen intellektuell, lese viele Buchis, ne, guck ab und zu mal auf Twitch in Streams rein, so, ich hab letztens bei Montana Black ein bisschen geguckt, was der so macht, war aber tatsächlich kackenlangweilig. Der hat mich irgendwie gewettet, wer die meisten Medipacks findet in irgendeinem Spiel. Ich glaube, Apex war das. Da war ich auch so, puh, ja, das finde ich jetzt nicht so spannend. Und dann habe ich so einen kleinen Streamer entdeckt. Das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Eine meiner geheimen Leidenschaften, ja, ist ja das Schauen von Flugsimulator-Streams. Und da habe ich auch so einen ganz kleinen Streamer entdeckt. Ich gucke ja immer so einen alten Typen dabei zu, wie er das streamt. Und das finde ich auch ganz cool. Aber der war crazy. Der spricht 6 Sprachen und hat jede der Ansagen immer auf allen Sprachen dann gemacht. Das war geil. Das war so ein Niederländer. Naja, also ich mag es bei Twitch einfach mal so diese experimentellen Kanäle durchzuforschen. Und ansonsten geht's mir gut. Ich freue mich tatsächlich auf den 26. Hab mich weniger auf den 26. gefreut, als ich erfahren habe, dass da die Pressevorführung ist von Spider-Man. Muss ich ganz ehrlich sagen, war ich kurz davor, Erlangen abzusagen. Dachte dann aber, ey, für die Fans, ja, da muss ich auch mal stehen lassen alles. Stehen und liegen lassen, da fahre ich für die Fans, fahre ich nach Erlangen, ja, um einfach auch denen das Gefühl zu geben, ich bin ein Mann des Volkes. Und deswegen, auch das wird gut. Gucke ich Spider-Man halt irgendwann mal. Also für die Fans mache ich das.
Wir gucken immer, ob wir das irgendwie anders hinkriegen. Chris, habe ich schon gefragt, schaffen wir das vorher Spider-Man und dann fahren wir zu Venue?
Sehr schnell zu Venue. Also wirklich sehr, sehr schnell vielleicht. Nein, aber ich freue mich auf den neuen Spider-Man. Ist dann halt einfach Pech, dass wir...
Ich sage euch am Freitag, wie es war.
Ja, mach doch einfach.
Wir können uns ja für Freitag anmelden. Fahren wir nach Frankfurt.
Ja, fahren wir nach Frankfurt.
Haben wir hier schon über Man in Black geredet? Nee, ne?
Nee, besser nicht. Also wirklich.
Nee, haben wir noch nicht. Ich möchte das auch unbedingt noch mal hören, nachdem ich es schon lesen musste.
Ja, das ist ein positiver Podcast.
Das ist ein positiver Podcast, ja, sorry. Dann
für all die positiven Leute.
Ich würde versuchen, wenn ich eine positive Nuance in diesem Film gebe, würde ich sie einfach nur nennen. Aber es gibt tatsächlich, das Einzige ist, das Gute an dem Film ist, dass es irgendwann endet. Das ist doch schön. Das Einzige Gute an dem Film.
Hast du was Gutes gefunden? Man muss immer das Positive sehen. Man in Black ist deswegen gut, weil er irgendwann vorbei ist.
Man in Black International, Leute.
International, ja. Guck lieber Man in Black 3, der ist wirklich gut.
Alle Man in Black sind gut.
Ja, das stimmt. Auch aber vielleicht
Man in Black 2. Man in Black 2 ist ein zwölffacher Oscar-Gewinner gegen International. Also wirklich.
Okay.
Ich finde Man in Black 2. Wirklich, ja, ich fand den schon immer noch nie schlecht. Das ist wie Ghostbusters 2, ist halt ein bisschen drüber. Aber der macht schon Spaß. Aber, und der hat ja Ideen wenigstens. Und der hat ja Gags, die funktionieren. Also allein, meine Mutter macht immer so viel Parmesan auf die Pumpernickel, weil die hat Schüttellähmung. Das ist ein guter Gag. Aber so Gags fehlen da. Es gibt keinen Gag. Also es gibt keinen einzigen Gag in Man in Black International. Es gibt keinen Gag, der funktioniert. Und es gibt keine Aliens. Es gibt eine Szene, da steigt sie in eine U-Bahn, die dann so verwandelt wird wie das Auto, was überhaupt keinen Sinn macht in dem Moment. Und dann geht die Tür nicht zu und dann guckt sie nach unten, dann sind da zwei Schuhe, die Gesichter haben. Und das sind die Aliens. das sind die Aliens. Schuhe mit Gesichtern drauf. Wollt ihr mich verarschen?
Ich hab Cineminis mit Gesichtern drauf.
Cooler. Billiger.
Vielleicht sind das auch
Aliens. Kann man wenigstens ins Maul reinfressen.
Ja.
Schrecklicher okay, Film.
Also grob gesagt, du fandest ihn nicht so gut.
Lohnt sich nicht. Falls, okay. Also falls nicht klar geworden ist, ist ein schmaler Grat, auf dem ich mich bewege natürlich, weil es könnte ja immer noch leicht, es kippt immer noch leicht ins Bar, war schon okay. Lass da die Finger davon. Ich finde, das ist der Tiefpunkt von Hollywood. Das ist der Film, ist es für mich. Da geht, also ich sag sogar danach, ey, Suicide Squad war vielleicht nicht ganz so schlimm. Vielleicht war es einfach, also Suicide Squad, selbst da kann ich dir noch 20 Sachen nennen, die gut waren. Und da gibt, bei Man in Black gibt's die nicht.
Man in Black International hat nichts, was den Film gut macht.
Was?
Man in Black International. Suizid gegenüber Man in Black International auch vielleicht gar nicht so eine schlechte Lösung.
Das hast du jetzt gesagt.
Würde ich von abraten, ja.
Ja, julian@rumblepack.de, da die Beschwerden hinschreiben. Ich bin mal gespannt, auf was. Ich habe auch gestern, also im Hotel, ich war vor ein paar Tagen im Hotel und da stand Wasser auf dem Tisch. Und da stand, Wasser kostet 6,50 Euro oder sie geben uns ihre E-Mail. Könnt ihr euch denken, was ich auf den Zettel geschrieben habe, welche E-Mail. Also jetzt kriegt doch der Julia bestimmt bald Werbung für Wasser und Hotelzimmer.
6,50 Euro? Wahnsinn. Ja, dem Dominik habe ich das ja schon erzählt, dass letztens auf dem Burger Festival hier in München ein Liter Wasser 14 Euro.
Ja, ist München, ne?
Nee, es ist
Stellt euch komplett mal nicht
so bescheuert. Also wirklich. Naja, aber nach 2 Litern war ich auch satt. Also sagen wir so. Dominik, wie war es denn bei dir? Was hat das Leben mit Dominik Hammers gemacht?
Ach, sehr viel drunter und drüber. Aber ich habe unter anderem die dritte Staffel von Jessica Jones geguckt. Und damit ist ja das Kapitel von Marvel auf Netflix auch beendet. Mhm. Für immer vermutlich.
Aber Gott sei Dank hast du noch Arrow.
Nee, Arrow ist Ende des Jahres ja auch weg.
Ah, oh, ärgerlich.
Das hat aber nichts mit Marvel zu tun, nur nichts mit Netflix. Nur so.
Oh, ja, scheiße, tragisch.
Das ist das nächste, und Supernatural ist Ende des Jahres auch vorbei, tatsächlich, nach 14 Jahren. Weiß gar nicht, worüber wir noch in Anytime reden sollen. Egal.
CW hat bestimmt noch 2, 3 richtig geile Dinge in der Hinterhand, oder?
Ja, irgendwas, wo Leute
ihr Hände ausziehen vor allem. Superwoman, der ganze geile Scheiß.
Ich wollte gerade sagen, also, da ist ja noch viel zu tun. Also.
Ja, sie haben ja Batwoman, obwohl sie haben, was war das? Swamp Thing, haben sie nach einer Folge abgesetzt. Ich glaube, das war DC Direct und nicht Dingenskirchen.
Ja,
war nicht,
es wurde jetzt DC Direct abgesetzt.
Christian Gürtel ist halt auch wieder on fire. Dritte Staffel Jessica Jones, war gut, war nicht mega, war nicht keine der Staffeln so gut wie die erste, aber ich finde, das ist ein vernünftiger, ruhiger Abschluss. Die Staffel hat angenehm wenige Folgen, wo man sich fragt, warum war die Folge jetzt überhaupt in der Staffel drin, was man ja doch sehr häufig hatte bei diesen Netflix-Marvel-Produktionen, wo man sich wirklich gefragt hat, warum habe ich das jetzt geguckt, das waren 60 Minuten, die sie sich hätten sparen können. 3 Folgen später war es dann wieder okay und hier ist alles relativ stringent. Am Ende hat man dann doch mal ein Pseudo-Mini-Cameo von David Tennant drin, was tatsächlich den letzten Moment wieder komplett aufwertet. Und bin ich zufrieden mit. Also bei dem Charakter haben sie keine Scheiße gebaut. Schade, dass das vorbei ist, aber andererseits haben sie auch so viel Mist gemacht, Hashtag Ironfist, dass ich es jetzt auch nicht schmerzlich vermissen werde. Deswegen, wenn ihr Jessica Jones mochtet, guckt die dritte Staffel noch. Ist ein schöner Abschluss, aber auch kein Mega-Feuerwerk. An der Stelle. Ja. Wir hatten einen total kuriosen Stromausfall bei uns, wo die halbe Stadt hatte Strom, aber nur die halbe und die hatten, weil anscheinend nicht alle Phasen aufgeschaltet waren. Ich hatte zum Beispiel im Wohnzimmer keinen Strom, aber in der Küche schon. Und das ging vielen so. Die
Besserverdiener hatten dann Strom oder was?
Nee, einzelne Zimmer in den Wohnungen hatten Strom, andere Zimmer nicht. Das war toll. Im Zuge dessen ist mein Mischpult kaputt gegangen, deswegen, ist das alles gerade wieder sehr spannend technisch. Wie viel Kabel ich in letzter Zeit wieder, naja, interessiert kein Mensch. Deswegen lass uns lieber dazu kommen, wie wir heute diese Folge angehen. Wir versuchen mal wieder was Neues. Das ist nicht mehr passiert seit dem ersten Flottendreier, glaube ich.
Aber ich muss sagen, es klappt ja jedes Mal immer gut.
Ja, super. Deswegen,
lass uns doch mal was Neues versuchen. Sind wir bereit, Jungs?
Wir sind bereit.
Und kommt schon die Feuerwehr Geil. Jetzt.
Da kommt Sehr schon die gut. Feuerwehr zur Sicherheit. Sagt die Jungs, versuch was Neues, komm schnell hin.
Die merkt, wissen wir, warum die gekommen sind, weil die wussten, der Max heute on fire, Leute. Deswegen. Ja, oh Mann, ey. Ich glaube, ich gehe einfach. 5 Jahre Nukular. Ach, im Übrigen, Leute, ganz wichtig.
Um Kopf gelegt.
Könnt euch schon mal den ganzen Juli im Kalender markieren, weil ich es da noch nicht weiß. Aber wir, es gibt mal endlich wieder, es gab es wirklich lange nicht mehr. Es gab wirklich, also jetzt mal Real Talk, Talk, Talk. Es gab ganz lange kein Nukular-Merch mehr. Und wir werden ja dieses Jahr 5 im Juli. Und deswegen gibt es anlässlich dieses Geburtstags eine sehr, sehr schicke, große Nukular-Kollektion mit ganz vielen schönen Motiven, die aus verschiedenen Richtungen kommen. Es gibt auch 5 unserer Lieblingscover oder 6 sogar inzwischen als Poster und es gibt auch noch eine Kappe. Also das kommt bald alles. Motive und alles, Datum kündigen wir natürlich an. Die Sachen sind jetzt gerade im Auftrag, das heißt, die sind nächste Woche da. Dann gibt's ein schönes Fotoshooting und dann ballern wir eine geile Limited Collection zum Geburtstag raus. Freut euch da drauf. Das wird fantastisch und gut. Und ich gebe zurück ins Studio.
Ich kann das nur unterstreichen. Mir gefallen, glaube ich, alle Motive diesmal. Das ist nicht immer der Fall.
Das ist nicht immer der Fall.
Sehr gut. Das ist wie bei den Ärzten, wo sie dann von der Bühne aus sagen, guck mal da vorne, der in unserem hässlichen Shirt. Dann so, hä? Okay, danke. Nee, ich finde die auch sehr, sehr gut. Ich habe bei einem der Shirts sehr laut lachen müssen, weil ich erst dachte, guck mal, das ist ein Gag.
Als Gag dabei. Also sind alle Shirts so, eigentlich sehen aus wie ein Gag, ja.
Ja, nee, aber eins ganz besonders und dann dachte ich mir so, nein, das ist brillant. Es ist wirklich brillant. Und da freue ich mich sehr drauf, dass eine, also mindestens eins davon werde ich mir selbst 3-mal zurücklegen, damit ich es immer tragen kann. Und heute haben wir ein ganz, ganz besonderes Thema, nämlich, ihr kennt das ja, wir sind Leute der schnellen Worte, der schnellen Geistesblitze und wir können Dinge sehr, sehr gut erklären. Und dann dachten wir uns, komm, wir nehmen das Ganze doch mal als Format und im Englischen gibt es den Begriff Elevator Pitch. Das bedeutet, man fährt einen Fahrstuhl hoch und in der Zeit erklärt und pitcht man quasi dem Gegenüber seine Idee. So, und man muss dazu sagen, bei uns ist es ein sehr langsamer Aufzug oder ein sehr, sehr hohes Gebäude. Es ist ein
Treppenlift, genau wie am Cover.
Es ist einfach ein Treppenlift, ja. Genau, es ist ein Treppenlift und der fährt aber in den 60. Stock, weil wir haben ja immer ein bisschen was zu bequatschen danach. Und Dominik Hammers hat dann vorgeschlagen, pass auf, jeder von uns macht 3 Ideen. Und, oh, Dominik, ganz, ganz wichtig, bevor ich das vergesse, das kann auch jeder hier hören, ich habe auf Twitter, wurde ich angesprochen, dass ich doch immer so laut und schnappatmig atmen würde.
Ja, du machst immer den hier.
Ja. Und dann war es so, dass ich dieser Person gesagt habe, pass auf, ich finde, das ist ein sehr, sehr guter Einwand, den du da bringst.
Jetzt habe ich das nicht in Erinnerung.
Und könntest du meine Spur bitte auch einfach stumm schalten und auch zum Download anbieten, also nur euch beide, sodass wir das als Link dann drin haben, nur euch beide als Spur. Für, also,
ich habe dich richtig verstanden, also nur du Download. Und idealerweise nur deine Schniefer auf deiner Spur für 4 Stunden, ja. Ja,
genau, das, genau. Also genau so, nur dass wir das auch noch haben, fällt mir jetzt gerade ein, weil wir sind ja für Fanservice bekannt. Also gerade Max erfüllt ja oft auch Fanwünsche und ist geil, dass ich das Wort Fan so benutze. Ne? Ich finde das so geil einfach.
hast du irgendwas geraucht heute? Sag mal.
Ich rauche nicht, Dominik, das ist komplett falsch. Na komm, also, wir haben jedenfalls jeder von uns 3 Konzepte erstellt. Film, Serien und Spiele waren erlaubt und die pitchen wir uns jetzt gegenseitig. Und ich würde sagen, Max fängt an.
Mit welchem?
Ja, das ist ja egal. Wir wissen ja nicht, was du gemacht hast.
Ich habe alles gemacht, Leute. Film, Serie, Spiel.
Also ich habe erst Film, dann Serie, dann Spiel.
Fang mit meinem Spiel an.
Okay, wow. Crazy.
Ja, bist du fertig, Christian? Ich frag nur.
Ja, ich hab genießt.
Okay, gut. Weil ansonsten schreibe ich deiner Freundin kurz in WhatsApp, dass man eine Spur von 5-Euro-Scheinen durch den Flur legen soll, damit du mal 5 Minuten beschäftigt bist. gut.
Entschuldigung, kannst du bitte eine Spur aus 5-Euro-Scheinen bis ins Schlafzimmer legen?
Ja. Oder so. Ja. Gut.
Oder einfach hinter eine sehr saubere Scheibe 5 Euro kleben und so tun, als wäre die Scheibe nicht da, damit Christian eine Stunde beschäftigt ist.
Ich lese mal ganz kurz was vor. Und zwar lese ich was vor, was die Vorgaben von Dominik waren. Wie sieht der Pitch an sich aus? Einige Elemente müssen klar benannt sein. Die Zeitepoche, in der das gepitchte Projekt erschienen wäre. Die Zeitepoche Welt, in der das Projekt spielt. Dann das Genre, dann die IP. Also das Franchise. Oder ob es überhaupt ein Franchise, ein frisches Franchise ist oder was eigenes, keine Ahnung. Dann kreative Köpfe. Dahinter Game Designer, Regisseur, Autor. Also jetzt, ob man zum Beispiel sagt, Kojima ist dabei oder George R. R. Martin oder keine Ahnung. Den Cast, die Synchronschauspieler oder auch auftauchende Figuren. Der Soundtrack kann bestimmt werden und ein grober Story-Ansatz. Das sind so ein bisschen die Vorgaben gewesen, was auch auf alles einigermaßen gut ummünzbar ist. Hat ja Dominik relativ klar erklärt mit verschiedenen Beispielen, was das dann ist. Und mein erster Pitch ist mein Videospiel-Pitch. Und mein erster Videospiel-Pitch ist angesiedelt im Jahr 2004, weil im Jahr 2004 ist so gerade die Xbox-Ära am Brodeln, die GameCube-Ära hat gerade begonnen, und alles ist so ein bisschen die 3D-Ära hat sich schon ein bisschen etabliert und hinter uns liegen viele Videospiele, Videospiele erwachsener gemacht haben. Auch sehr viel brutale Spiele. Manhunt ist da ein Titel, GTA ist ein Titel. Es gibt sehr, sehr viele neue große Helden wie Sam Fisher oder den Master Chief. Und es gibt eine Firma, die gerade vielleicht der coolste Hersteller ist oder der coolste Publisher, und das ist Rockstar Games. Denn Rockstar Games hat einfach gerade wahnsinnig viel Zeug gemacht, was die letzten Jahre, die sind zu dem Zeitpunkt ungefähr in ihrem Peak, haben unfassbar viel Spiele rausgedonnert. Und ein Spiel passt Rockstar Games gar nicht, denn das ist nicht von ihnen. Das ist aber auch eines der besten und erwachsensten Spiele der letzten Jahre. Das hat auf dem N64 stattgefunden im Jahre 2001, 2002, Conker's Bad Fur Day von Rare. Das passt ihnen gar nicht, weil das Spiel hat was gemacht, das haben sie selber noch nicht so richtig probiert. Sie haben nämlich Conker's Bad Fur Day hat nämlich Videospiele persifliert. Conker's Bad Fur Day war eine Irreführung. Es kam auf den Markt oder es wurde angekündigt als quietschebuntes, süßes Spiel, was noch niedlicher und putziger war als Mario und Banjo-Kazooie. Wurde dann aber komplett umgeworfen, war auf einmal ein brutales, dreckiges Action-Adventure mit einem wütenden Eichhörnchen, das geraucht hat und gekifft hat und große Knarren hatte und ganz viele Persiflagen auf verschiedene Filme drin hatte, wie Matrix, Soldat James Ryan und so weiter und so fort. Vor allem mit, also alles halt irgendwie persifliert mit so Teddybären und sonst irgendwas. Und wenn du halt irgendwie ein wütendes Eichhörnchen hast, was mit einem Soldatenhelm und zwei Schusswaffen durch den ID-Day da von Soldat James Ryan, ihr wisst, was ich meine. Das mit dem Kreuz im Wasser und so, wo alle da landen und sagen, hey, hier. Wenn sie das halt persiflieren mit irgendwelchen Teddybären und Hasen, das war schon damals eine ziemlich gute Idee. Und Rockstar Games sagt, das können wir nicht auf uns sitzen lassen, das können wir noch besser, das machen wir noch besser. Und dann finden im Jahre 2004, pitcht ein kleiner, dicker Junge mit blond gefärbten Haaren, der Fat Shady, pitcht eine Idee und das Spiel heißt Little Ruth. Little Ruth, also die kleine Ruth. Die kleine Ruth, die Story ist relativ simpel, weil die Story muss Platz schaffen. Little Ruth ist die kleine Schwester von Theodore und Theodore ist so ein Stubenhocker-Typ, der die ganze Zeit den Fernseher zu Hause blockiert, um vor seiner fiktiven Videospielkonsole seinem Hobby nachzugehen, was regelmäßig dazu führt, dass Ruth nicht ihre Lieblings-TV-Show gucken kann, die sie aber ganz doll liebt, und das ist Petra Pony. Petra Pony ist eine Serie über eine ambitionierte Reithofbesitzerin, die auch gleichzeitig Tierärztin ist und auf ihrer Anlage mit ihrem Mann und zwei Kindern regelmäßig Abenteuer erlebt. Ruth ist der allergrößte Peter. Das ist auch nochmal, also in der Ideen, im Pitch, noch ein Pitch, Leute. Auf jeden Fall.
Ich wollte gerade sagen, so,
du ja, das Universum hier ist viel zu groß dafür, dass es nur kurz hier stattfinden soll. Naja, auf jeden Fall.
MCU.
Ruth ist der allergrößte Petra Pony Fan. Merchandise ist voll, blablabla, und irgendwas passiert was, und irgendwann wird wieder der Fernseher blockiert und sie verpasst anscheinend eine sauwichtige Folge. Sie verpasst eine sauwichtige Folge, die auch nicht aufgenommen wurde. Es ist noch nicht die große Zeit der Festplatten und ist von YouTube, deswegen diese Folge ist für sie erstmal verschollen. Sie kann sich gucken, sie ist super sauer und sie sagt, es geht so nicht weiter. Ich muss die Videospielkonsole von meinem Bruder sabotieren. Und so schleicht sie sich nachts mit einem Hammer ins Wohnzimmer, wo die Konsole steht, und möchte die zerschlagen. Dabei kriegt sie aber einen elektrischen Schlag, verschwindet, beziehungsweise wacht auf einmal in einer riesigen, großen Videospielwelt auf. Und da beginnt das Spiel, denn Little Ruth ist gefangen in einer großen Videospielwelt, die im Endeffekt alles persifliert in bester Rockstar-Manier, was die letzten Jahre im Videospielsektor passiert ist. Aktuelle Helden wie Master Chief, Sam Fisher, Tommy Vercetti, Lara Croft, Abe, aber auch Klassiker wie Mario oder den zu dem Zeitpunkt im Sterben liegenden Sonic, Donkey Kong, Zelda, Solid Snake, Pokémon Crash, Dante aus Devil May Cry, Tony Hawk, Max Payne, etc. pp. Also alles, was die letzten Jahre, in den letzten 20 Jahren groß war, passiert in diesem Spiel, wird persifliert, natürlich nicht mit der Original-IP, das wäre krank, das kann keiner machen, das wissen wir, aber es sind halt alles Figuren, die irgendwie an gewisse Sachen erinnern. Und nicht nur, dass das Spiel rund um Little Roos, was ein Action-Adventure ist, was auch Level-basiert ist, also ist kein Open-World-Spiel, weil sie so sich in dem Level-Design viel mehr Gags erlauben können. Also es werden auch ganz viel Gags aus Videospielen aufgegriffen, zum Beispiel, dass man sagt, okay, es gibt halt immer rote Fässer, also rote Fässer, dass auch darüber witzig, darüber auch gesprochen wird, dass über wie das im Spiel über Mechaniken aus Videospielen gesprochen wird, warum Level sinnlose Wände haben, warum gewisse Protagonisten einfach nicht schwimmen können, was überhaupt keinen Sinn macht, wenn die ganze Zeit mit der Waffe rumhantieren, aber springen ins Wasser und sind sofort tot. So, das sind ja alles so Sachen, die in Videospielen zu dieser Zeitpunkt sehr viel passiert sind, und das alles persifliert Little Roos, aber natürlich ist es auch saubrutal. Es wird dadurch, dass wir auch ein kleines Mädchen haben mit einer Waffe, dadurch, dass wir auch ein kleines Mädchen mit einer Knarre haben, ist es natürlich alles noch auf so ein süßes Level gehievt, ähnlich wie bei Conker. Aber es wird noch viel brutaler, es wird noch viel ausschweifender, es wird auch noch viel videospielspezifischer, weil im Endeffekt greift es nicht nur auf verschiedene Videospielfiguren zurück, sondern es greift auch noch darauf zurück, was so an Mechaniken passiert ist, beziehungsweise auch was es für Genres gibt. Also es gibt dann auch mal irgendwie ein Kampflevel gegen einen Endboss, das ist dann aber so aufgezogen wie ein Street Fighter Kampf, oder man hat halt irgendwelche Passagen, die gelöst werden müssen in einem Tetris-artigen Spiel. Es gibt ein Level, das heißt History of Gaming, und da machst du halt sozusagen, gehst du durch verschiedene Ären, das fängt bei Pong an und endet dann irgendwo in der aktuellen 2004er Xbox PlayStation 2 Ära. Es gibt einen Point-and-Click-Teil und so weiter und so fort. Also du baust eine riesige Welt auf aus verschiedenen Leveln mit tausenden von Ideen, und wir wissen, Rockstar ist da perfekt gemacht, weil Rockstar macht eine Sache total richtig schon immer, das siehst du auch an GTA-Teilen und sonst irgendwas, wenn sie kleine andere Genres im Spiel unterbringen, sowas wie Dart oder wie Billard oder sowas, kann man ja aus zum Beispiel GTA 4, da hat das auch schon, war das auch schon richtig, richtig ausgeprägt. Die Spiele waren meistens besser, als wenn du dir ein Dart oder ein Billardspiel auf der Konsole gekauft hast. Die Simulation in GTA war besser als das, was draußen auf dem Markt für 60 € erhältlich war. Das war da im GTA einfach drin. Und deswegen, Rockstar versteht es, Mechaniken umzusetzen. Solche Ideen gab es schon immer mal im kleinen Ansatz, aber keiner hat es richtig gut gemacht. Und Little Roos wäre das erste Spiel, was ein riesiger, nicht nur, soll ja nicht nur allen ans Bein pissen im bester Scary Movie Manier, sondern es soll sich natürlich auch vor 20 Jahren Abbes Videospielhistorie verneigen und soll zu dem Zeitpunkt, in der Videospiele irgendwie ein bisschen dreckig, ein bisschen blutig, ein bisschen komisch waren, ein bisschen erwachsen geworden sind, soll halt den mitgewachsenen Spieler an dieses Spiel ranführen, soll ihnen einen großen Liebesbrief schreiben, soll sagen, das ist die Zusammenfassung, in eine humoristische Zusammenfassung der letzten 20 Jahre Videospiele, und aber auch gleichzeitig ein Liebesbrief an eines der schönsten, die schönste Nebensache der Welt. Und das ist ungefähr der grobe Pitch für mein Traumprojekt Little Ruth.
Das ist ein sehr langsamer Fahrstuhl, muss man sagen. Das war ein sehr hohes Gebäude. Der Pitch gefällt mir sehr, sehr gut, aber ich habe eine Frage, die mir auf den Lippen brennt, ja. Und zwar, gibt's auch FIFA?
Auch FIFA kann man einbauen.
Ja, dann ist es gekauft.
Gibt auch ein Fußball-Level.
Aber ein Fußball-Level? Wenn das dabei ist, dann ist es gekauft. Ich finde deine Idee sehr gut.
Aber die Lambada, der dabei wäre, hätte ich gekauft.
Ohne Ball nehme ich nicht. Erscheint es dann, wann erscheint es? Das erscheint dann jetzt.
Nee, es ist 2004.
Achso, das ist, also, okay, zur Zeit 2004 ist das schon erschienen.
Ja, also der Pitch, das Spiel wäre 2004, 5 wäre es am Start. Kurz bevor die Generation endet, Xbox und Co., weil dann kommt ja Xbox 360 und PlayStation 3, aber das wäre noch ein PlayStation 2 Xbox GameCube Spiel.
Das heißt, jetzt wäre es als Remaster da.
Jetzt gäbe es auch davon bestimmt einen Remaster.
Finde ich sehr, sehr gut. Dein Pitch bekommt von mir eine 8 von 10.
Wo sind die anderen zwei?
Ja.
Was?
8 von 10.
Das ist ja 16 von 20.
Ich muss, die 2 muss ich mir natürlich nur offen lassen. Mhm. Ja, also plus, minus. Da muss man mal gucken, wie ist das Gameplay und so weiter und so fort.
Ja, das Gameplay ist gut.
Ach so, ja gut, dann ist 9 von 10. Wenn du sagst, es ist gut, dann ist es natürlich eine 9 von 10, klar. Ja, dann hättest du gesagt, sehr gut, wäre es schon mal eine 10 von 10. Aber du hast nur gesagt, gut. Nee, gefällt mir sehr, sehr gut. Fände ich aber auch heutzutage noch spannend. Nicht nur im Jahr 2003, 2004, 2005, sondern auch heutzutage. Wo du dann auch quasi die Marktmechanismen schon wieder aufs Korn nehmen kannst. Weil damals gab es ja sowas wie DLC. Zwar vereinzelt, aber erst eher als Expansion. So. Und heutzutage gibt es ja Lootboxen, Free-to-Play, 10.000
Klar, Visionen, das Spiel funktioniert immer wieder in seiner Ära. Ja. Du hättest ja ein geiles Franchise draus machen können. Die hätte ja immer wieder kommen können.
Ja, ich sehe da auch, also Little Roost 2.
Im Übrigen finde ich es geil, dass der Petra Pony Teil wahnsinnig ausgebaut ist, aber gar keinen Sinn macht.
Ich finde auch, dass du dich da auf das Wichtigste
beschränkst. Ja, ich wollte eigentlich, also ich habe das aber vergessen, in meinen Pitch reinzuschreiben, weil ich das auch alles irgendwie vorhin erst gemacht habe, kurz bevor es losging. Aber ich wollte noch sagen, dass der große Endgegner tatsächlich Petra Pony ist und das ist dann auch die Wendung für Little Roost, als sie irgendwann merkt, dass der Grund, warum sie in diese Konsole gezogen wurde, dass das Petra Pony ist und dass die aber gar nicht die nette Tierärztin ist, von der sie mir gedacht hat,
sondern Adolf Hitler.
Sondern dass die wirklich, dass die so Machtfantasien hat und dass die ziemlich krank ist. Ist eine kranke Frau, Petra Pony. Ist eine kranke Frau. Die hat auch ihren Mann umgebracht und ihre Kinder. Und all so Sachen.
Sie sind gar keine normale Tierärztin.
Ich liebe daran, dass ich jetzt bestimmt 90% dieses Pitches nicht mitbekommen habe und sie jetzt schon geil finde, obwohl ich nur das mitbekommen habe.
Denn Dominiks Internet war gerade weg. Das muss man dazu sagen. Ja. Nicht, dass Dominik eingeschlafen wäre, dann hättet ihr ein Schnarchen gehört. Das kennt ihr bereits. Nee, Max, finde ich sehr, sehr gut. Also ich sag mal 8,5 von 10. Sind dir sicher?
Danke.
Für deinen Pitch.
Gut.
Ich habe am Anfang 2-3 Kleinigkeiten mitbekommen. Am Schluss Gesundheit, ein bisschen Humor. Klang auf jeden Fall gut. Ich werde es mir im Schnitt nochmal anhören. Und
ich will dann auf jeden Fall noch nachträglich auf Twitter von dir erfahren, was deine Dings ist.
Meine Dings?
Für deine Zahl von Little Pony.
Ach, wir machen dumme Zahlenwertung. Okay, cool.
Ja, man muss ja irgendwie so ein bisschen bewerten zumindest.
Ja, ist okay. Mich stört es nicht.
Also ich könnte jetzt mein Spiel kurz pitchen, wenn ihr wollt.
Gerne.
Okay. Ist tatsächlich von allen dreien vielleicht mein, muss man dazu sagen, mein schwächster Pitch. Aber eine Sache muss ich dazu noch sagen. Ich habe zu Zeiten von Game One damals tatsächlich an einem Prototypen mit einem der Praktikanten zusammengearbeitet. Zu genau diesem Spiel. Es hat dann nicht ganz so funktioniert, weil wir natürlich auch keine richtigen Programmierer sind. Aber es geht um, der Titel war damals noch nicht final und der ist jetzt auch nicht final. Muss man dazu sagen. Ich habe ihn jetzt einfach mal so genannt. Das Spiel heißt Joel und Cindy allein zu Haus. Ist jetzt nicht so greifbar, auch für Amerikaner zum Beispiel, aber kann man ja umbenennen. Also, ich möchte ein Spiel pitchen, und zwar ein Mehrspielerspiel, bei dem zwei Kinder alleine zu Hause sind. Es ist ein Mehrspielerspiel, bei dem zwei Leute in einer Lobby zusammengewürfelt werden. Es gibt keine Möglichkeit der Chat-Kommunikation. Der Hintergrund, ja, es ist Joel, der ist 8 Jahre alt, also spielt im Hier und Jetzt, muss man dazu sagen. Beziehungsweise, nein, wird jetzt released, aber spielt eher so im Jahr 2000 rum. Joel, 8 Jahre, ist blind und stumm. Und er ist mit seiner kleinen Schwester Cindy, sie ist 1 Jahr alt, zu Hause. Da natürlich auch, man darf nicht hinterfragen, ist es sinnvoll, einen 8-jährigen Blinden und Stummen mit seiner 1-jährigen Schwester zu Hause zu lassen alleine. Aber sie sind jedenfalls erstmal zu Hause. Die Eltern sind nämlich Kegeln. Und plötzlich Donner und Blitz. Es schlägt in das Haus ein, die Kinder sind wach. Das Haus wird jedes Mal neu und zufallsgeneriert, muss man dazu sagen. Und sie wachen quasi jedes Mal in einem anderen Haus ein.
Wie hört das Kind den Blitz, wenn der doch gar nichts hört?
Bruder, so ein Blitz, der schlägt ein. Was meinst du, wie das scheppert?
Ich nehme an, also das würde er spüren körperlich tatsächlich.
Der spürt das einfach. Der ist so ein bisschen auch naturverbunden. Das Haus ist jedes Mal neu und zufallsgeneriert. Jeder Spieler übernimmt ein Kind. Joel muss aus seinem Zimmer raus. Cindy muss ihn zu sich locken durch Geräusche, weil sie kann ja nicht reden. Sie ist ja erst 1 Jahr alt.
Und er hört auch nichts.
Und er ist blind und stumm, nicht taub. Ach,
stumm, Entschuldigung.
Ja, deswegen hört er doch auch den Blitz, klar, ja, macht ja auch Sinn. Das war mein, so. Also er ist blind und stumm.
Cindy muss ihn zu sich locken durch Geräusche. Joelle muss Cindy aus dem Bett heben und gemeinsam müssen sie sich nun durch die Geräusche von Cindy durch das Haus voller Gefahren, zum Beispiel Legosteine, Scheren und Tische führen. Zum Telefon, um die Eltern zu kontaktieren, was ein zusätzliches Problem ist, weil Joelle ist ja stumm. Dabei sieht Cindy die Welt anders als Joelle. Klar, der ist ja auch blind. Aber auch anders als Erwachsene, durch die kindliche Perspektive, in der Legosteine zu fiesen Monstern werden können. Und das ist mein kleiner Pitch. Das ist ein sehr kurzer Fahrstuhl. Ich wollte das nicht so sehr ausschmücken, weil man sich ja schon denken kann, das ist aber wirklich ein Spiel, da geht es um Kommunikation. Ja, das ist quasi das Journey unserer Zeit. Und auf diese Reise möchte ich quasi die Leute mitnehmen. Ja, dass man auch merkt, Inklusion innerhalb eines Videospiels ist wichtig. Ja, und Joelle ist vielleicht sogar der erste blinde und stumme Protagonist, der in meinen Augen mit einem Game Award ausgezeichnet werden könnte.
Wie spielt man das dann? Also man hat ja auch am Bildschirm hat man ja dann
Controller.
Ja, ist ja ein Schwarzbild.
Joelle hat ein schwarzes, Joelle, der ist so 95% blind. Der sieht alles sehr, 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 sehr dunkel und verschwommen. Mhm. Hört aber auch alles nur so. Und seine Schwester, diese hat halt, wie gesagt, diese kindliche Perspektive, ja, und kann so laute von sich gehen, so und sowas. Und Joelle muss quasi mit dem Kind an der Hand entlang auch Treppen runter, ja, dass du dann zum Beispiel, muss die Schwester dann sowas machen, und dann muss er seine Füße so bewegen, dass er halt auch nicht hinfällt, zum Beispiel, weil wenn er hinfällt, dann bricht er sich die Beine und beide sterben.
Also es ist weniger ein Feelgood-Spiel als...
Nee, es soll den Spieler natürlich auf eine waghalsige Reise mitnehmen. Ja, wenn du als Achtjähriger zu Hause bist bei einem richtig, richtig schlimmen Gewitter und das Haus ist ja auch oben auf einem Berg, in einem Wald, in einer Hütte in Kanada, da ist es dunkel. Und da hat man natürlich Angst als Achtjähriger so ein bisschen. Und man hat dann natürlich auch die Verantwortung für den anderen Spieler. Und der andere Spieler, ihr könnt nicht chatten, es gibt auch kein Voice oder sowas. Das Einzige ist tatsächlich, das sind die Geräusche, die Cindy machen kann. Ja, und dann zum Beispiel musst du auch vor Steinen warnen. So, und dann muss der Spieler an der Hand ganz langsam, muss sich dann vorbeischlängeln an den Steinen, dass er nicht auf Legosteine tritt und Schmerzen hat. Weil es gibt einen Schmerzindikator und wenn der voll ist, dann ist er auch vorbei.
Mhm.
Schon geil, oder?
Finde ich eine schöne Idee.
Ja, muss man natürlich dann ausarbeiten. Ne? Also ich sehe da auch tatsächlich eher so einen Shinji Mikami als Game Director, der das Ganze dann so ein bisschen auch so in diese gleich gruselige Ecke verfrachtet, aber natürlich durch Goof Troop und Co. auch mit kindgerechten Spielen und Rätseln gut zurechtkommt.
Das wird immer wieder genannt. Das ist auch sowas wie Adam Sandler, man hat geile Kameraeinstellungen, wird immer wieder Shinji Mikami genannt. Dass die Rätsel von Goof Troop ja im Endeffekt die Grundlage waren für Resident Evil.
Aber es ist so.
Das ist was
ist so.
Mit dieser Lüge lebe ich seit 5 Jahren und akzeptiere sie einfach.
Ja, aber Spiel
hab ich.
Roof Moop.
Fufu?
Spiel Little Ruth.
Spiel mal mit meiner Fufu.
Spiel Little Ruth und dann wirst du es merken. Und das ist quasi die Grundlage des Ganzen. Und vertrieben wird das über Kickstarter, weil auch die Allgemeinheit natürlich ein Herz für Kinder hat, gerade für blinde und stumme Kinder. Erhofft man sich da natürlich auch dann genug Geld einzunehmen, um das Spiel. Ja,
die haben dann auch am meisten Spaß mit dem Spiel.
Ja, eben. Und deswegen sage ich, das ist mein Pitch von Joelle und Cindy allein zu Hause. Über den Namen kann man streiten.
Nee, den Namen finde ich voll okay. Ich habe meine meisten Probleme damit noch, wie das mit dem Interface gelöst wird hinterher, aber da steckt Interface, dann halt die Arbeit.
Das macht ja Shinji Mikami. Also der macht das alles alleine auf.
Das ist immer ein gutes Produzentending. Wir nehmen einfach einen gute Person XY und dann ist das Problem gelöst.
Ja, eben. Also so, das ist. Man kann natürlich auch, ich habe auch überlegt natürlich, was kann man da weitermachen. Ich habe auch an Spin-Off gedacht, zu Joelle und Cindy allein zu Hause. Das ist dann Mama und Papa beim Kegeln, weil die nämlich auf einmal merken, das ist ein hartes Gewitter, da muss ich jetzt schnell nach Hause zu Joelle und Cindy, bevor es da, weil unsere Joelle ist ja blind und stumm. Mhm. Ja, und unsere Cindy ist ja erst 1 Jahr alt, so, und wir hatten kein Geld für einen Babysitter. Der das Ganze eigentlich regeln würde, so, naja, scheiße. Jedenfalls sind die beim Kegeln und ist das so ein Point-and-Click. das als Spin-off, wo sie dann quasi zu ihrem Waldhaus kommen müssen. Und dann merken sie aber auch, bei ihrem Auto sind die Muttern der Räder abgeschraubt worden.
Und ein Sniper hat sie im Visier.
Na, das hast du jetzt gesagt. Aber ich kann ihn vielleicht irgendwie einbauen.
Ja, ist halt die Frage, ob du es für die Story hier schön absurd haben willst, weil alles geht schief, oder du sagst, ja, man soll was lernen. Wie wechselt man Räder an einem Auto?
Ja, es ist halt auch so ein das ist Edutainment, nennt sich das, ja, Entertainment und Education. Und da lernst du dann quasi, wie du das Auto wieder zusammenflickst. Das ist auch für mich wichtig, finde ich. Und deswegen, also das ist mein Pitch. Und wenn ihr Bock habt, Leute, also ich sag mal so, für 180.000 Euro kann ich das umsetzen lassen.
180.000 Euro?
Ja, jetzt nicht pro Spiel, also einmalige Entwicklungskosten.
Das ist mir schon klar, dass das Endspiel nicht 180.000 Euro pro Kopie kostet.
Okay, ja, ich wollte es nur gesagt haben. Also, falls da Missstimmigkeiten kommen. Also jetzt
mal raus Preise, mit den Zahlen. Ja.
Jetzt mal raus mit den Zahlen. Was gibt ihr meiner geilen Idee? Weil es hat ja alles. Ja, es hat Spannung, es hat Spiel.
8 von 10 gibt es.
8 von 10, das ist gut. Das ist gut, dankeschön.
Bitte.
Ich gebe 7,5.
Hast auch so ein bisschen Bock, oder? Weil ich
das Multiplayer-Spiel, das interessiert mich leider an Scheiß, aber es ist trotzdem toll.
Ja, aber hatte ich dich nicht mit Journey?
Nein.
Okay, ja.
Ich finde Journey auch ein bisschen overhyped, aber.
Ja, ich finde es auch overhyped, aber Joel und Cindy allein zu Hause, da sage ich dir, das ist was anderes. Das wird ein gutes Ding. 8 von 10, kann ich mitleben. Ich arbeite an der Idee weiter. Wir waren tatsächlich, ich muss mal gucken, ob ich den Sebastian noch mal irgendwie rankriege. Wir haben jetzt lange keinen Kontakt mehr gehabt. Aber ob ich da irgendwie so dieses, so ein ganz rudimentäres Baukastensystem, wo dann auch nur so, also es waren natürlich keine Legosteine, sondern einfach nur so ein Block. Und dann konntest du halt, der eine hat dann Geräusche gemacht, wo ein Geräusch war quasi links, rechts. So, da mussten die Spieler mussten sich halt damit austauschen, welches Geräusch für was steht. So, Cindy hatte halt ein paar Geräusche zur Auswahl. Und das war tatsächlich ein großer Spaß, aber mehr war da auch nicht. Da waren 2-3 Blöcke und da musste man da links oder rechts rum bisher. Aber als Idee fanden wir das ganz nett. So. Aber ist jetzt auch schon 10 Jahre her. Also heutzutage wird man wahrscheinlich, hätte der eine nochmal eine Schusswaffe und der andere wäre Fortnite-süchtig oder sowas. Ja, das ist jedenfalls mein Spiele-Pitch. Guck mal, wir haben schon 2 Spiele, der eine 8,5, der andere 8. Hier werden Ideen geboren, merke ich.
Ihr könnt die auch alle bei uns kaufen, die Ideen, die Leute. Also ihr könnt, okay. Ich verkaufe meine Idee und wirklich gern melden, damit ich mit dem Scheiß hier auch endlich aufhören kann.
Ja, mir geht's ähnlich. Also wenn ihr Interesse habt, Joel und Cindy zu entwickeln, dann meldet euch doch einfach. Und wenn du Shinji Mikami sein solltest, dann meldet euch auch einfach so.
Schick mal Dickpics.
Dominik, hast du ein Shinji Mikami Dickpics. Dominik, hast du ein Spiel gebastelt?
Ja, auch ich. Die erste Idee, die heute hier so aufkam, ist die ich nicht pitche, aber ich möchte es auf jeden Fall erwähnt haben. Ein Spiel, das ich nennen würde im Englischen Anti-Vaxxer oder im Deutschen Impfgegner-Gegner, wo man heimlich die Kinder von Impfgegnern impfen muss, indem man ins Haus einbricht. Und man kann es natürlich auch aktiv im Shooter-Modus spielen und die Erwachsenen auch noch mit der Spritze bearbeiten. Aber da habe ich mich dann dagegen entschieden, auch wenn ich die Idee sehr witzig finde.
Du könntest das auch einfach dann modden und dann so ein Frankfurter Bahnhof-Heroinspritzer-Ding draus
machen. Das ist einer der Gründe, warum ich es nicht pitchen wollte. Es sind zu viele Spritzen im Spiel.
Ja, aber ich glaube, es ist auch nicht erlaubt. Also fernab davon, dass wir Leute erschießen wollen in unseren Filmen und Spielen eventuell, aber ich glaube, es ist auch nicht erlaubt, die Kinder von anderen Leuten zu impfen gegen ihren Willen.
Natürlich nicht, aber im Ego-Shooter, da passieren auch Dinge, die man nicht tun darf. Das ist ja der Punkt. Was ich eigentlich pitchen will, ist so eine. Was lachst du immer noch über die eigentliche Idee?
Ja, ich finde, okay. Also das war schon eine 9 von 10, Bruder, ganz
ehrlich. Die ist aber nicht so gut ausgearbeitet, wobei man sagen muss, es entwickelt sich quasi von alleine. Das war schon
die ganze Idee. Also das reicht mir ja schon.
Nee, das andere ist mehr Blockbuster-mäßig gedacht. Leider hole ich, glaube ich, Max damit nicht ab, weil es sehr PC-lastig ist. Und es wäre rausgekommen, oder naja, es wäre nicht rausgekommen, aber man hätte sich bemüht, es irgendwann zwischen 2013 und 2018 zu releasen, wenn Blizzard irgendwie gesagt hätte, wir haben die noch dickere Eier, als ihr alle denkt, und wir kaufen uns jetzt Chris Roberts, Steve Barcia heißt er, glaube ich, und Cliff, wie heißt der, Bleszinski, den musst du kennen.
Bleszinski. Cliff Bleszinski ist der Erfinder von Gears of War.
Genau, und auch Unreal Tournament, wenn ich es richtig gesehen habe. Ja. Während Steve Barcia der Mastermind hinter Master of Orion ist, ein Spiel, das jetzt für Nicht-PC-Spieler nicht langweiliger sein könnte. Aber die Kombination aus den dreien plus der Marke StarCraft und auch dem Spiel StarCraft, wie es existiert, in Kombination ergibt ungefähr das, was ich mir als 14-Jähriger als das ultimative PC-Spiel vorgestellt habe, weil ich einfach all meine Genres kombinieren wollte. Und in der Welt von StarCraft funktioniert das ganz gut. Das Ganze würde sich StarCraft Conquest nennen. Und es gäbe einfach verschiedene Module. Chris Roberts.
Also es wird entwickelt von Blizzard, weil sonst hätte ich jetzt gesagt, Bruder, das ist schon mal ganz, ganz schlecht, dass du StarCraft nennst.
Nein, es ist entwickelt von Blizzard. Die kaufen die Entwickler quasi ein, die anderen.
Ah, okay. Ich wollte sagen, da hapert es dann schon.
Natürlich. Bruder. Und die arbeiten an den Spielmechaniken für die einzelnen Module. Das Ganze, das StarCraft-Ding existiert natürlich noch. Aber es gibt das ganz überliegende Modul, das ganz allgemeine, ist quasi Master of Orion im StarCraft-Universum. Das heißt, man spielt Galaxis-Eroberung. Und darunter kann man natürlich die einzelnen Scharmützel bis ins Detail spielen. Blizzard könnte nämlich dann mit dem Entwickler von Unreal Tournament und Gears of War einfach sagen, hey, wir reanimieren StarCraft Ghost. Das heißt, man kann auch Ego-Shooter-Missionen spielen, entwickelt von ihm. Wir haben aber natürlich auch ein Space-Sim-Element, wo man selber ins Cockpit steigen kann, entwickelt von Chris Roberts. Und entsprechend hast du dann auch die normalen Echtzeit-Strategie-Kämpfe, die typisch StarCraft 2 sind, so genau wie es da passiert ist. Und wenn du dann noch, du könntest noch es dir kleiner machen und sagen, wir machen nur das und du kannst in einzelne Figuren reinsteigen oder Elemente fliegen, dann hast du diesen Battlefield-Charakter plus Strategie. Aber ich mag es eigentlich noch ein Stück größer. Im Solo-Modus ist das sehr, sehr einfach zu realisieren. Da kannst du einfach sagen, in der Solo-Kampagne musst du einige Missionen selber im Cockpit oder selber als Shooter erfüllen, aber nicht alle. Kannst aber so viel machen, wie du willst. Und online musst du natürlich krass entscheiden, ob es Rollen gibt, dass Leute in der Hauptsache sagen, ich möchte einfach nur Ego-Shooter machen und quasi andere Spieler sind meine Generäle und bestimmen, wo ich hinzugehen habe.
Und das also es gab ja mal ein Spiel, ich weiß gar nicht, wie es heißt, da gab es diese Battle Commander und so weiter und so fort, Rollen, da hast du quasi das Schlachtfeld, auf dem die Leute im Ego-Shooter-Perspektive gespielt haben, das hast du von oben gesehen, hast nur Punkte gesehen, da befindet sich gerade jemand, da befindet sich jemand und du konntest quasi Supplies droppen und so weiter und so fort. Finde ich sehr, sehr schön, dass du das wieder aufgreifst, auch wenn du es vielleicht gar nicht wusstest, dass es geht.
Ich weiß, dass es verschiedene Ansätze gab in die Richtung, aber ich habe nie vom Spiel gehört, was es halt richtig cool umgesetzt hat. Und das hier ist halt das, was man so Pipe Dream nennt. Das wäre nie passiert, das wird vermutlich auch nie passieren, dass du einfach so viele gute, an sich gute Genres zusammenschweißt und es funktioniert auch noch. Es gab im Wing Commander-Universum, gab es mal, wie hieß das, Wing Commander Armada, ich bin mir nicht sicher, da hast du einfach nur entschieden, da fliegt jetzt meine Flotte hin. Und dann gab es immer irgendwann die typische Flottenbewegung, die daraus bestanden hat, dass nur vier Schiffe irgendwie im Kampf involviert waren und der zuerst den Torpedo abgefeuert hat, hat gewonnen. Das war leider sehr dumm, aber die Idee war sehr gut. Und wenn man das halt hochkomplex hochschraubt und ein paar Millionen reindübelt und die richtigen Leute, wird es wahrscheinlich darin enden, dass es nie veröffentlicht wird und sehr viel Geld gekostet hat. Aber auf dem Papier finde ich es sehr geil.
Ja.
Ich weiß, Max ist eingeschlafen.
Nö. Max ist immer noch dabei zu gucken, was Master of Orion ist. Aber Master of Orion, okay. Finde ich sehr, sehr gut, glaube ich, aber funktioniert nicht nur auf dem PC. Also heutzutage funktioniert das auch auf jeder x-beliebigen Konsole.
Gerne, aber es sind natürlich klassische PC-Genres, deswegen.
Natürlich, aber noch krasser wäre es ja eigentlich, wenn der Ego-Shooter-Part, sag ich mal, von Konsolenspielern übernommen wird, der Strategie-Part von PC-Spielern oder von Switch-Spielern, die mit ihrer Switch da sitzen und dann sagen, ich bin jetzt der Commander in dem Spiel, weil meine Konsole nicht stark genug ist für den Ego-Shooter-Part. Und dann hast du noch so ein Crossplay-Battle.
Das wäre auch schön. Würde ich auch sehr feiern. Vor allen Dingen wären dann die Ego-Shooter-Teile vielleicht ein bisschen einfacher, in Anführungsstrichen. Würden die meisten PC-Spieler jetzt jedenfalls sagen.
Genau. Finde ich als Idee sehr gut, ist aber, glaube ich, von allen drei Konzepten das, wo du einfach mal zwei Nullen an den Millionenbetrag ranschrauben musst.
Vielleicht auch drei. Es ging mir bei den Pitches auch nie darum, dass es realistisch ist. Ich habe noch einen Pitch, der kann nicht umgesetzt werden, weil die Leute alle tot sind. Also
sagt das nicht, wer weiß.
Ja, wer weiß, was die Wissenschaft in den nächsten Jahren noch reißen wird.
Eben. Finde ich sehr gut. Ich sehe das Problem, dass es, glaube ich, auch Spiele gibt, die einfach sehr, sehr komplex sind. Wenn du dir diese ganzen Paradox-Sachen anguckst,
das Ding also ist Europa Universalis.
Ja, ja, aber wenn du dir so Europa Universalis anguckst, Heart of Iron und sowas, das sind ja natürlich Nischenspiele schon. Mhm. Und das, was du da hast, ist natürlich dann so, Bruder, du musst einfach 130 Spieler auf ein Match zusammenkriegen.
Du musst nicht, du kannst ja die ganzen Sachen auch von der KI erledigen lassen.
Das ja, klar,
Ding,
okay.
Das
okay.
Ding ist natürlich dafür ausgelegt, dass es jahrelang läuft. Das macht Blizzard ja sowieso mit allen Titeln. Und du musst vor allen Dingen im Game Design balancing-mäßig versuchen, die Module so gegeneinander auszuspielen, dass du halt schnell mal eine Runde spielen kannst.
Mhm.
Und ich glaube, dass sehr viele einfach, also Blizzard müsste es quasi bewerben mit, ihr braucht nur noch ein Spiel. Egal, worauf ihr Bock habt, ihr braucht nur noch ein Spiel.
Aber gibt es FIFA?
Du könntest ja theoretisch FIFA einbauen. Also das wäre
offensichtlich brauchst du sonst doch mehr als ein Spiel. Das ja, ist aber jetzt meine
FIFA zählt nicht. FIFA ist eigentlich kein Computerspiel.
Okay, ja gut. Okay. Für Sportler wie uns vielleicht nicht, das stimmt. Finde ich gut. Ich gebe dem Ganzen als Idee eine 9.
Mhm.
Die realistische Umsetzung verlangt aber von mir, dass ich 2 Punkte abziehe und so ist es eine 7 von 10.
Okay, das ist ja deine Wertung, wie du das machen magst. Ist okay.
Genau, also einfach nur, weil ich sonst zu enttäuscht wäre selbst, dass es nicht existiert.
Okay, akzeptiere ich.
Max. Gelddruckmaschine, aber lässt mich kalt, 7.
Das ist auch völlig in Ordnung. Gelddruckmaschine ist ja auch nur, wenn es existieren würde. Und dann müssten sie, glaube ich, 10 Jahre laufen, damit es Profit abwirft. So.
Also haben wir jetzt eine 8,5, eine 8 und eine 7 quasi. Das sind schon mal gute Wertungen für unsere Spiele.
Die es nicht gibt, ja.
Ja, die es nicht gibt, aber irgendjemand muss ja die guten Ideen haben. Also wenn Blizzard den Podcast jetzt hört, was sie ja spätestens seit dem Blizzardcast auch tun, um zu gucken, wo wir noch rechtlich belangt werden können, sehe ich da gute Chancen, sage ich mal. Die müssen ja jetzt eh ein bisschen nachziehen. Ne? Kann gut sein. Okay.
Blizzard muss nachziehen, okay.
Ja, die müssen ja jetzt auch mal wieder was Neues bringen. Darum geht's.
Achso, das stimmt.
Also ja. Ein neues WoW müsste da eigentlich sein.
Also ich finde, alles, was ich wollte, war ein Handyspiel. Und das kriege ich. Und deswegen.
Von Diablo.
Ja. Deswegen.
Alles, was ich wollte, war ein Handyspiel von Diablo.
Vielleicht können sie auch einfach mal so eine Plattform aufmachen, wo man auch Fremdspiele verkaufen kann und gar nichts Neues mehr entwickeln. Ich glaube, das ist jetzt der neue Trend.
Ja. Also ganz ehrlich, ich glaube aber, nur weil es mich jetzt gerade wirklich wütend macht, dass hier irgendjemand auf der Welt mal gesagt hat, alles, was ich wollte, war ein Diablo-Handyspiel.
Du hast ein Aggressionsproblem,
Christian. Das war das allererste Mal. Ein Generationsproblem, ja. Ich fange gerade an zu schwitzen. Ich krieg einen warmen Kopf. Max, das ist mein warmes Kopfding, wenn jemand sagt, alles, was ich wollte, war ein Diablo-Handyspiel. Hey,
du kriegst zu deinem nächsten Geburtstag, kriegt Max einfach von Pearl so ein Safari-Helm mit einem gebauten Ventilator und LEDs.
Ja, das sieht aus wie Montana Black. So. Ich würde meine Serie gerne pitchen.
An Mach euch. Doch.
Bevor wir gleich ein Päuschen machen, aber ich würde meine Serie gerne pitchen, weil ich habe mir wirklich viele, viele Gedanken gemacht und ihr müsst sehr gut zuhören, weil sie ist ein wenig verwirrend, okay?
Mhm.
Also, der Titel meiner Serie ist Die Herrin der Tiere. Ich habe es mit Titeln nicht so, gebe ich zu, aber Animal Princess heißt es dann im Englischen, okay? So.
Mhm.
Es erscheint jetzt. Die Zeit der Woche, in der das Spiel ist, jetzt. Die Welt ist, die Erde stand jetzt. Das Genre, Superschurken-Horror. Die IP brauche ich nicht, denn es ist neue MCU. Kreative Köpfe, Christian Gürnt und Quentin Tarantino. Der Cast, Jennifer Lawrence, Will Smith, Bruce Willis, John Travolta, Leonardo DiCaprio und Elton John. Der Soundtrack, Elton John.
grober Storyverlauf. Und das ist jetzt quasi das, was ich pitchen würde. Quentin Tarantino ist zurück. Und im Gepäck hat er Christian Gürnt.
Mach's doch einfach umgekehrt, ist viel geiler. Fragen sie alle, wer? Und dann,
Christian Gürnt ist zurück. Und im Gepäck hat er seinen besten Freund, Quentin Tarantino. In diesem 40 Stunden langen Epos ist nichts, wie es scheint. Jennifer Lawrence, gespielt von Jennifer Lawrence, befindet sich beim Dreh zu Hunger Games 8, als eine Armee wilder Waschbären ihren Karawan überfällt und sie in eine Höhle verschleppt. Dort angekommen trifft sie auf Leonardo DiCaprio, den Anführer der Waschbären. Zumindest denkt sie das. Und dann, da weiß ich nicht genau, wie ich das jetzt pitchen soll, aber das ist jetzt so ein kleiner, so ein kleiner Klammertext für euch zur Information, okay? Das ist ein bisschen wie bei Schwer verliebt, wo sie was anderes sieht als alle anderen. In dem Fall, das ist der Clou, sieht sie Leonardo DiCaprio, unterhält sich mit ihm, aber ab und an wechselt quasi die Kamera auf die Beobachterperspektive und dann sieht der Zuschauer, ach, ist nur ein Waschbär und der macht einfach nur dumme Tiergeräusche und sie auch, okay? Also. Jedenfalls erzählt er ihr, sie sei die Auserwählte, die den Tieren ihren rechtmäßigen Lebensraum zurückbringen muss. Dafür stellt er Will Smith, in Klammern Delfin, Bruce Willis, Zebra, John Travolta, das Erdmännchen und Elton John, die Möwe, zur Verfügung. Alle sind die jeweiligen Herrscher ihrer Spezies. Ein blutiger Kampf beginnt um den Fortbestand der Zivilisation. Durch den Verlauf der Serie hinweg wird alles verrückter und mehr Tiere kommen dazu. Ende.
Danke. 10 von 10. Bei der die Passage mit, man sieht die Kamera, aber das ist ein Waschbär, habe ich geweint.
Ja, aber ich mache ja auch dumme Waschbärgeräusche dann die ganze Zeit. Und auch Will Smith ist kein Will Smith, ist einfach nur ein Delfin, aber mit dem redet sie trotzdem dann unter Wasser.
Ja, ist geil.
Ist geil, oder?
Wahnsinn.
Also, das ist ein bisschen wie die Bremer Stadtmusikanten. Zebra, Erdmännchen, Möwe und Delfin und Waschbär. Und sie als Königin des Ganzen, sie ist einfach nur verrückt geworden, weil sie Hunger Games drehen muss. Verstehst du? Das ist der Clou am Ende. Aber,
Ist das Ende, das rauskommt, dass sie einfach wahnsinnig ist?
Nee, ich glaube, das merkt man schon vor den 40 Stunden. Also, wenn man das nicht merkt, muss man selber, glaube ich, auch mal zum Arzt.
Du hättest von mir wirklich eine 9 bekommen, hättest du gesagt. Und wir arbeiten einfach daran, dass die letzten 3 Folgen auf einmal eine ganz andere Sendung sind. Es ist nur ein Anime, wo Tiere drin vorkommen. Und niemand redet mehr über Will Smith oder Jennifer Lawrence.
Ja, das kann sich ja im Laufe der Zeit ergeben, sage ich mal. Aber ich habe ja auch bewusst Schwer verliebt gepickt, der ja von vielen mittlerweile zu Recht schwer kritisiert wird, ja, aber da wird das Ganze nochmal auf ein neues Level geschoben, in dem quasi Tiere da sind.
Das hat mit Schwer verliebt eigentlich fast nichts zu tun. Es ist wirklich nur dieses, die eine Figur sieht was anderes als alle anderen. Das ist alles, das gibt's ganz oft, ja.
Ha, genau, ja. Lieber schwer verliebt, das ist nämlich der Punkt. Und deswegen, also Quentin Tarantino und ich, das wird auch eher so, also es wird viel auf Gespräche hinauslaufen zwischen den jeweiligen Tieranführern und Jennifer Lawrence. Es gibt auch mal so Folgen, wo sie einfach 2 Stunden reden. Eine Stunde, hört man wirklich Sachen, eine Stunde ist dann quasi dieses Out of the Box. Ja, und da muss man auch viel reininterpretieren. Also ich glaube, ich sehe das ja irgendwo zwischen Heroes und Lost.
Das heißt, das Ende wird besonders gut, oder was?
Ha, genau. Nach einer Staffel ist alles eigentlich erzählt, aber man merkt, die Leute haben Bock drauf. Denn nichts ist, wie es scheint, in diesem 40 Stunden langen Epos. Und ich nehme natürlich noch Ideen an. Also wenn ihr noch Schauspieler habt, die gewisse Tieranführer sein können, ja, da habe ich mich wirklich schwer getan. Also Will Smith als Delfin war für mich gesetzt. Bruce Willis als Zebra war gesetzt. John Travolta, habe ich gedacht, was könnte John Travolta sein? So ein Stierenmächtiger? Und dann dachte ich mir Einhorn. So, nee, der ist immer auf der Lauer. Na, okay. Das gibt's ja nicht. Das ist ja Unfug. Aber er ist immer auf der Lauer, deswegen dachte ich halt ein Erdmännchen. Und Elton John natürlich als die musikalische Möwe.
Elton John als die musikalische Möwe. Ich möchte, dass das auch so im Abspann steht.
Ja, also wenn ihr Ideen habt.
Fliegt ja immer so vorbei und dann hört man ihn so ein bisschen singen und dann ist er auch schon wieder weg. Can't let it win.
Can't let it win. Can't let it win. Can't let it win. Can't let it win.
This is your song.
So? Ja, ja.
Genau, also so in etwa habe ich mir das vorgestellt, aber wie gesagt, auch oft in Gesprächen halt eben mit Jennifer Lawrence, die natürlich ein Charakterschauspieler ist.
Spielst du auch eine Rolle? Ich habe das Gefühl irgendwie.
Spiele keine Rolle. Ich bin der, der den ganzen kreativen Draht zusammenhält. Ja, ich bin quasi der Kleister in Die Herren der Tiere oder halt
Der Kleister Princess. In Die Herren, was? Egal.
So, also wenn ihr Interesse habt, das Ganze als Konzept anzunehmen, vielleicht für Netflix, vielleicht für Disney Plus, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Da
voll der Familienfilm.
Es gibt die singende, die musikalische Möwe. Ja. also ich sehe da große Chancen, dass das Ding das nächste große Ding wird. Und eure ehrlichen Bewertungen freue ich mich. Also Max hat ja schon gesagt, 10 von 10. Was sagst du?
Na, also realistisch, ne? Ja, mit der Möwe hast du mich auf 8,5. Also.
Gut, reicht mir. Finde ich gut. Und wie gesagt, habt ihr vielleicht noch irgendwie ein Tier, das man da, oder irgendwie eine Verbesserung vielleicht?
Wenig Otter bis jetzt drin, finde ich schwierig.
Ja, aber Otter waren mir auch ein bisschen zu, man weiß ja, was Otter eigentlich machen.
Ja, Händchen halten und irgendwas vergewaltigen, was tot ist, oder wie war das?
Genau. Ja, und deswegen, also wer könnte das denn spielen? Weiß ich nicht.
Ich habe ja schon gefragt, ob du mitspielst. Also.
Ja, tue ich nicht. okay, also wenn ihr vielleicht auch da draußen Ideen habt, ja, für den Cast von Die Herren der Tiere, ich sag mal so, Budget ist noch da.
Budget ist noch da.
Sagt mir mal Bescheid, weil ich glaube, je mehr große Namen ich an Bord kriege, und das ist tatsächlich mein Plan, ich sag mal 2022, kann man das auch mal umsetzen.
Ich habe echt kurz gedacht, Sabaton hätte sehr viel besser bezahlt als gedacht. Budget ist noch da.
Ausführender Produzent Sabaton. Auch die ganze Zeit nur so Kriegsmucke. So im Hintergrund. Und Jennifer Lawrence dreht total durch, redet mit Will Smith.
Ist einfach ein Chor von Eichhörnchen. Immer wenn die den Mund aufmachen, kommt, ist ein Instrument oder ein Gesang von Sabaton.
Auch nicht schlecht, ja. Oder halt, das waren so Kriegsschiffe über den Delfinen. Die Delfine fahren die Kriegsschiffe.
Ja, genau.
Geil.
Finde ich gut.
Also ich finde, meine Idee ist gepitcht.
Das ist richtig.
Lass noch eine Serie, dann machen wir eine kurze Pause und machen wir weiter, okay? Wer von euch hat noch eine Serie?
Wir haben doch alle alles gemacht.
Achso, ich wusste nicht, dass du alles gemacht hast. Dann würde ich sagen, ist jetzt mal der Max dran.
Okay. Damit gehen wir in die Pause, ja?
Ja.
Alles klar.
Also mach was Gutes.
Meine Serie. Leute, jetzt wird's im emotional für diese Runde. Meine Serie wird im Jahre 2019 erscheinen, kommt von drei kreativen Köpfen. Einer davon bin ich, zwei davon sind auch im Raum. Es ist Nukular, die Cartoon-Serie. Denn zum 5-jährigen Geburtstag von Radio Nukular, was gäbe es Schöneres als eine Zusammenfassung der letzten 5 Jahre in einem Medium, was wir lieben, und das ist Cartoon. Und zwar lassen wir uns aber nicht so billig zeichnen wie die scheiß neuen Battletoads von Rare, die völlig kacke aussehen, sondern wir machen das richtig auch schön.
Das ist ein guter Pitch, finde ich. Wenn du einfach während des Pitches schreist.
Es wird besser als das andere Zeug. Ruhe bitte. Hier läuft was. 8 Folgen, 10 Minuten. Das ist eine Miniserie, die schönsten Momente, die schönsten Anekdoten kombiniert, weil wenn wir es drehen würden, dann sind wir wieder eingeschränkt. Im Cartoon kann alles passieren. Wir können Referenz nehmen auf alles, was wir lieben, über was wir geredet haben, über tolle Themen wie Alien oder Mafia, aber auch können auch Anekdoten aus dem Mädchen-Podcast umsetzen, im Hintergrund platzieren. Wir können so viele Ideen, so viel, was in 5 Jahren angesammelt hat an Material, Liebe, Hingabe, Hass, die Probleme, aber auch das Schöne, können wir alles in eine Cartoon-Serie packen. Die wird auch noch gezeichnet. Also ich meine, wirklich so schön gezeichnet, wie so eine richtig klassische Anfang der 90er Cartoon-Serie. So eine Serie, die man morgens um 6, 7 Uhr auf Sat.1 geguckt hat, mit viel Werbung vollgepackt. Und danach hat man sich einfach, oder dabei hat man sich eine große Schüssel Kellogg's geholt, die aussieht wie so eine gute Folge Ghostbusters, Captain Planet, Police Academy, die schönen Cartoon-Serien der frühen 90er. So ist das gezeichnet, so sind wir gezeichnet. Und darin, die Skripte müssen natürlich von uns allen kommen, wir müssen diese vielen, vielen Ideen zusammentragen, aber Nukula, die Cartoon-Serie, ist das schönste Geschenk an uns und auch an den Hörer, der uns 5 Jahre begleitet. Und welches Medium könnte schöner sein als das? Keins, meine lieben Freunde, keins. Und deswegen ist Nukula, die Cartoon-Serie, das Schönste, was 2019 nicht erscheinen wird. Aber in einer Vorstellung, wo alles zusammengefügt wird, alles kommt zusammen, weil was wir in Dark gelernt haben, alles ist ein Kreislauf. Ja, das sagen die genauso in Dark. Alles miteinander verbunden, wollte ich eigentlich sagen. Und so ist da auch Nukula, die Cartoon-Serie, coming soon. Leute, ich bin drauf.
Ja, das sind halt 10 Punkte, ne?
Na, sag ich nicht, weil das eigentlich ein Problem ist, das ist aus unseren...
Du mit deinem scheiß sprechenden Biber, Alter, willst du mich verarschen? Ich komm hier in die Runde, bring was Emotionales mit zum Geburtstag und du Affe sagst mir irgendwie, Jennifer Lawrence redet mit einem Waschbär, Alter?
Weißt du, was das einzige Problem daran ist? So, das einzige Problem daran ist, dass du gesagt hast, die Skripte und Ideen stammen von uns und ich habe uns in der letzten Stunde zugehört. Das ist das eigentliche Problem an der ganzen Sache. So, ich sehe nämlich dann schon Jennifer Lawrence und den Delfin in einer Folge.
Ja, das wird verboten.
Okay,
ja, wenn du mir
das verbietest, dann sag ich
nur, weil du scheiß Ideen hast, heißt das ja nicht, dass der Hammes und ich scheiß Ideen haben.
Nee, stimmt.
Der Hammes hat ein Spiel erfunden, was grandios ist. Also, sorry.
Ja, gut, okay. Ich habe vergessen, dass wir den Anti-Impf Hammes dabei haben. Dann muss ich sagen, es sind 9,8.
Wo sind die 0,2? Ziehst du dir die selber ab, weil du dabei bist, oder was?
Ja. Weil ich mein eigenes Gesicht sehen muss. Nee, weil sie so kurz ist, weil es 8 Folgen sind mit je 10 Minuten.
Ja, aber lieber guter Fan. Mehr. Guck mal, ich habe letztes Jahr diese Serie geguckt, hier Kartoffeln mit was Süßem, hinter der Gartenmauer. 10 Folgen, 10 Minuten, ja. Eines der schönsten Sachen, die ich in meinem Leben gesehen habe. Period. Gibt's auf Netflix, weiß nicht, ob es noch gibt, aber gab's auf jeden Fall lange Zeit auf Netflix von Cartoon Network. Und dann lieber 10 Folgen mit 10 guten Minuten jeweils, als irgendwie Schrott zu machen. Wir wollen ja kein Lost, Leute. Wir wollen Qualität, so wie immer. Wie die letzten 5 Jahre, wo wir so viel Qualität abgeliefert haben. Ja, also das will ich.
Ja, das ist gut. Und mit ernsten Worten.
Sabaton, okay. Leute. Rock'n'Roll. Schön mit Panzerflügel.
Jetzt kommt Readly, glaube ich.
Jetzt kommt Readly. Ja. Fang mal an zu lesen. Les, oder wenn es nicht, vielleicht gibt es noch das Buberts-Buch. Ansonsten lese ich es euch vor. Wir werden es jetzt,
glaube ich, mal gucken. Erstmal danke für deine Idee. Was ist denn der Name eigentlich?
Nukula. Auch hier
Nukula. Ja, so viel zum Thema einfallsreich und kreativ.
Nukula, die Cartoon-Serie. Ich brauche jetzt nicht irgendwie komplizierten Titel. Wir müssen doch ganz klar benennen, was passiert. Unsere Hörer sind saudumm. Da muss stehen, Nukula, die Cartoon-Serie. Am besten noch anmachen, ja. Um's zu sehen, drunter schreiben.
Augen auf.
Wenn's vorbei ist, ist gucken. Schluss.
Oh Gott. Also, wenn ihr Lust habt, Max auf die Fresse zu hauen, am 26.06. in Erlangen, großartige Chance.
Aber seid vorsichtig, er kann euch Spider-Man spoilern.
Stimmt nicht, kann ich nicht. Erst 2 Tage später. Nee,
stimmt nicht, ist ja erst freitags.
Ha. Ich kann euch Toy Story spoilern. Ich habe noch 2 Monate eure Eier in der Hand, ihr Arschlöcher.
So, Max, Dominik und ich lesen jetzt. Max nimmt mal wieder seine Pillen und wir hören uns nach der kurzen Pause wieder.
Das ist ja unfassbar, ja.
Ciao.
Na gut.
Bis gleich.
Freunde der guten Laune, es ist wieder Werbezeit.
Er singt wieder.
Ich habe einen neuen Jingle, nur für euch bereit. Reit, reit, yeah! Hallo, hier sind wieder die lustigen 3 an meiner Seite. Christian Kürz. Ganz kurz. Dann ist der Dominik Hammes da. Hallo, Dominik.
Hallo.
Und der gute Max ist auch da.
Hi, ich bin auch da. Ich wollte nur zeigen, auch, dass ich lesen kann, Leute.
Ja, noch hast du es nicht bewiesen, noch bist du nur da. Wir sind da und wollen einmal ganz kurz in der Mitte der Folge, die ja wirklich wieder mal fantastisch ist, wollen wir ganz, ganz kurz über einen Partner reden, den wir bereits seit einigen Ausgaben haben, der sich sehr freut, mit uns zusammenarbeiten zu können, wo wir uns aber auch sehr freuen, dass sie jedes Mal mit uns zusammenarbeiten wollen. Die Rede ist natürlich von Readly und ganz kurz, damit wir die Eckdaten reingeworfen haben, die für euch relevant sind, wenn ihr gerade Bock habt, ja, mit uns gemeinsam durch die Readly-App zu scrollen, dann könnt ihr euch das Ganze runterladen aus dem App-Store überall und oder einfach noch besser, geht auf radionukular.de/readly, da findet ihr alle Links dazu und wenn ihr über dieses Angebot geht, radionukular.de/readly, dann könnt ihr Readly für 2 Monate, ja, 2 Monate 99 Cent, das ist quasi pro Monat sind es 45,5 Cent, die ihr da reinwerfen müsst. Das Angebot gilt bis zum 13.8. und dann könnt ihr gemeinsam mit uns, ja, mit euren Idolen hier durch die App surfen und das gleiche erleben, was wir jetzt gleich erleben werden, werdet. Deswegen pausiert kurz, geht auf radionukular.de/readly, ladet euch die App und dann können wir loslegen, oder? Wir haben nämlich was ganz Feines vorbereitet und ist natürlich jetzt Sommer, es ist Urlaub, Zeit und was ist da wichtiger als gute Musik? Und deswegen habe ich mir gedacht, werden wir doch mal diese kleine Werbepause nutzen, um in Musikmagazinen zu blättern. Max Dominik. Ich wollte damals, kleine Anekdote meinerseits, habe ich glaube ich mal erzählt, ich wollte ja immer schon Spieleredakteur werden. Dann hat sich damals ergeben, dass ich hätte Musikredakteur werden können. Und da habe ich dann gesagt, das Hobby lasse ich mir nicht verderben. So, und außerdem dachte ich mir, hey, Musikjournalismus ist jetzt auch ein bisschen sterbender Ast. So, weil das geht halt nicht viel weiter. Und da habe ich mich aber dagegen entschieden, Musikjournalist zu werden. Hattet ihr jemals den Wunsch, in irgendeiner Form Musikjournalist zu sein? Weil ihr seid ja doch musikalisch, Max.
Erstmal danke, dass du lachst, nachdem du es sagst, das ist cool.
Nein, ich lache, weil ich gesagt habe Max anstatt Dominik.
Ich glaube, ich wollte nie Musikjournalist werden. Ich habe das immer sehr bewundert. Ich mochte auch immer die Vorstellung, also ein Film, den ja auch Dominik sehr mag, ist ja Almost Famous. Da geht es ja auch um den Typen, der dann für den Rolling Stone schreibt, ne, über die Band. Ist richtig? Ja. Und diese romantische Vorstellung eines Musikjournalisten, der einen Künstler sozusagen begleitet, einen klassischen Künstler auf seinem Werdegang, der gerade irgendwie in einer Phase ist, die aufstrebend ist oder die ein wichtiger Zeitpunkt seiner Karriere ihn dazu begleiten. Das fand ich zwar immer eine unfassbar schöne romantische Vorstellung vom Verhältnis Journalist zu Künstler, sozusagen ein Porträt schreiben über den Moment, in dem es passiert, aber mich in diese Musiksache reinzufuchsen, ich habe immer wahnsinnig Achtung gehabt vor guten Musikjournalisten. Die meisten, wir haben in Deutschland, ich meine, ich bin ja da dann mehr durch den Rap-Scheiß da tiefer verankert und es hat alles sehr klein, ne? Also die Hip-Hop-Szene ist immer über, auch wenn Hip-Hop immer größer wird, ist interessant, weil die Journalisten eigentlich immer weniger werden und es wird immer kleiner im Hintergrund, weil wir zwar super viele Rap-Künstler haben, aber es wird halt gar nicht mehr, die ist gar nicht mehr vonnöten. Also in der Juice zu stehen ist heute kein Grund mehr, warum du extrem viel Platten verkaufst, sondern es ist halt einfach nur Prestige. Ist ja auch Prestige für uns. Das ist halt heute so. Und ich glaube, das ist halt generell ein Problem. Also vor allem jetzt im Hip-Hop ist es so. Ich weiß nicht, wie es so ist. Also ich glaube, es gibt schon immer noch so, zum Beispiel bei uns im Haus, die Nachbarn von oben und von unten, die tauschen sich immer aus, die legen sich immer die Vision. Also der unten kauft immer die Vision und legt die dann auf die Treppe mit der CD. Und die konsumieren tatsächlich so Musik. Also so lernen die neue Musik kennen. Die gehen jetzt nicht irgendwie in Spotify-Playlist, sondern die lesen wirklich die Vision und tauschen sich dann darüber aus, indem sie halt dieses Magazin tauschen, das lesen, die Platte, die beigelegte CD hören. Finde ich sehr schön, weil das halt so klassisch ist, weil man ja früher auch so Musik konsumiert hat. So habe ich viele Hip-Hop-Acts kennengelernt durch die Juice-CD. oder auch dann später so Spiele und Demos und sowas, ne? So dieses Prinzip, was beigelegt ist, ja immer so ein interaktives Erlebnis. Deswegen, auch wenn ich selber nicht werden wollte damals, ich war dann auch eher so kurzzeitig, habe ich gedacht, ich werde Gaming-Journalist und habe ja auch mein Gaming-Magazin geführt, was ich selbst ausgedruckt hatte, von dem es genau 4 Kopien gab. Dann war der Drucker leer. Meine Mutter hat mich einmal so angeschrien, ich ganz kurz gedacht, mir platzt der Schädel. Damals, als ich am Aldi-Drucker auch für 80 Mark Druckerpatronen verbraucht hat, weil ich mein Magazin ausdrucken wollte. Naja, und auf jeden Fall, deswegen habe ich diese ganzen Wünsche, selber da irgendwas in die Richtung zu machen, zu schreiben, eher dann ins Internet verlagert, aber für ein Magazin zu schreiben, fand ich immer total so, also war immer generell, ne, egal ob es für Computerspielmagazin oder Musik, ich hatte immer so, das ist alles so super heilig und elitär und da kommst du nicht so einfach rein, das ist ganz, ganz schwierig und das sind die coolsten Kreise der Welt, Journalisten für Musikmagazine. Heute kennt man ein bisschen die Hintergründe und weiß, dass es so in der Form nicht stimmt, aber keine Ahnung, ich habe das immer, fand das immer, hatte zu viel Respekt davor tatsächlich. Gerade in den Zeiten, wo ich sehr viel Musik mache. Ich habe Musikexpress gelesen, Vision gelesen, Juice gelesen und manchmal auch den Rolling Stone. Ja, das war meine mein Verhältnis zum Musikmagazin und zum selber Musikjournalismus werden, Journalist werden.
Ich wollte Musikjournalismus werden.
Ich wollte Journalismus werden.
Ja, ich hab lange Zeit damals den Metal Hammer und die Rockhard gekauft. Das war so die Zeit, wo ich, wie alt war ich? 99 war ich 14. Also ich sag mal 13, 14, 15. Da habe ich auch meine, habe ich ja erzählt, da habe ich eine Freundin damals kennengelernt, mit der ich auch zusammenkam in diesen Anzeigen so. Ja, dicker Metal-Junge sucht Metal-Mädel
Atzen, zum die ich fingern kann.
zum Briefe schreiben. Späteres Finger nicht ausgeschlossen.
Sex auch okay.
Ja, schön. Nicht schlecht. Jedenfalls habe ich die damals gesammelt.
Und da habe ich immer die. Zwischen, ich muss einhaken, sonst vergesse ich es. Ratet, wer gerade auf dem Cover der Metal Hammer ist.
Sind das nur so Freunde von Sabaton?
Natürlich.
Echt? Geil. Ja. Sehr gut. Was steht dazu? Deutsch oder Englisch?
Moment. Ich muss draufklicken erstmal. Weil ich
nur eine Person ist, ist es meistens der Englische.
Quasi. Nee, es stehen zwei Personen drauf, wenn ich das
mal. Also nee, eine Band, dann ist es die Englische meistens.
Ja, es ist die Englische, aber es steht unten hier Saving the World, One Cheesy Song at a Time und unter dem Namen der Band steht 50% Power, 50% Metal, 100% Kick-Ass.
Ist doch geil. Ist das, aber sieht er auch wieder aus wie Olli und Kollega?
Mehr noch als sonst.
Warte, ich gucke kurz.
Das ist unfassbar gut. Das
sieht wirklich aus, als hätte. Also, es sieht so aus, als hätte Kollege einfach Olli auf Tour mitgenommen und sie hätten irgendwas Dämonisches gemacht, um da ein Baby rauszuformen mit Sonnenbrille und so einem Fetischanzug. Also, es ist wirklich Wahnsinn. Ja, aber so ist das bei unserer Lieblingsband. Ist sie halt auf dem Cover der Metal Hammer.
Geil.
Oh, das Bild, guck mal auf Seite 3, das Bild oben links, ist aber noch viel besser von den beiden, weil das aus einer ganz komischen Perspektive fotografiert ist, so dass sie aussehen, als seien sie 1,10 Meter groß.
Was ich ja mag, was ich ja wirklich daran mag, dass wir das für Readly machen, ist, dass direkt neben dem Metal Hammer bei meiner Suche nach Musik, der Einschränkung auf Deutsch-Englisch, eine Ausgabe von Meine Melodie ist.
Ja, bei mir auch, mit Drama um den Spatzenchef, Tränen im Kastelrut.
Ja.
Man muss ja sagen, man entdeckt. Und das habe ich jetzt bei Readly tatsächlich häufig. Ich habe das ja, wenn ich auf dem Laufband bin, und so habe ich ja auf dem iPad, habe ich ja schon mal erzählt, habe ich das dann offen. Und da entdeckt man manchmal Sachen, die man so nicht lesen würde. Also, okay, ich werde sie auch jetzt nicht auf Readly lesen, aber meine Melodie ist schon mal von den Cover-Themen her. Oh, ich sehe gerade hier Cover-Thema. Die Pudis, Schock für die beliebten Ostlegenden. Was ist denn da los? Dann Ross Anthony, Ute Freudenberg, was wirklich Heimat für uns ist. Ja, Deutschland hoffentlich. Beatrice Egli, trauriges Geheimnis, sie redet sich alles von der Seele. Aber auch Helene Fischer, ein Baby mit dem Neuen? Fragezeichen. Man weiß auch, also, das ist der Wahnsinn. Schlagerzeitreise mit Semino Rosso.
Ja, aber gleichzeitig auch alle Aspekte, ne? Also jetzt alles von, wie baue ich mir eine viel zu teure, gute Stereoanlage, wie lerne ich Gitarre, alle Musikrichtungen vertreten, ist schon heftig.
Absolut. Aber wie gesagt, also worauf ich hinaus wollte, ich habe ja damals, wie gesagt, diese Magazine gesammelt, habe jeden Schnipsel von Slipknot gesammelt, weil ich ja in meinen Augen einer der ersten Fans in Deutschland war. Und ich musste mir die erste Platte noch importieren. Also so cool war ich damals als Kind. Und hab dann alles gesammelt, war so, oh Mann, das sind aber meine besten Freunde hier, da muss ich ja alles für uns sammeln. Und da muss ich jetzt sagen, und das möchte ich nur als Hinweis geben, ja, wenn ihr mit Readly das Ganze macht, dann könnt ihr natürlich sehr, sehr günstig auch die neuen Ausgaben, englische Ausgaben und so weiter lesen, aber ausschneiden von Dingen ist da schwer. Also ich hab's versucht, ging nicht. Dahingehend, da müsst ihr natürlich aufpassen. Aber ansonsten ist das natürlich, gerade Musikmagazine sind ja auch recht teuer, muss man sagen. Weil sie ja oftmals so eine kleine Nische ansprechen. Also wenn du zum Beispiel das Akkordeon-Magazin lesen möchtest, gucken, was das kostet. 7,70 Euro kostet das Akkordeon-Magazin. Und wenn du das lesen möchtest, weil vielleicht ein Artikel drin ist und du willst dir ein neues Akkordeon kaufen oder sowas, dann ist es natürlich gar nicht so schlecht, das Ganze bei Readly zu machen. Da kann man nämlich 1-2 Euro sparen. Aber da haben wir ja schon oft drüber geredet, oder Dominik? Ja. Komm, hier bayerische Blasmusik. Es gibt so viele verrückte Magazine hier. Es gibt ja auch dieses Magazin, wo immer so über Gras geredet wird. Wie hieß das nochmal?
High Times? Nee. Oder meintest du den Garten?
Grow. Ah. Grow. Seltene Cannabis-Sorten und sowas. Das fand ich aber auch damals schon mal immer so ein bisschen so hoch. Das ist aber hier eine Ecke, da möchte ich aber nicht hin. Aber zum Beispiel das Ox, als kleine Leseempfehlung, das Ox-Fanzine gibt es da. Ist halt viel Punkrock-Kram dabei. Ich glaube, die letzten Ausgaben waren alle mit Pasco, mit dem neuen Album, das echt ganz angenehm ist. Die Rogers gab's drin, finde ich jetzt persönlich nicht so gut, aber auch sowas wie Madball, ZSK, Feine Sahne, Fischfilet waren auf den letzten Ausgaben, Slime war auf einer der letzten Ausgaben, die guten Broilers waren, glaube ich, auch irgendwie auf einer der letzten Ausgaben. Das Ox-Fanzine kann ich empfehlen und kann man sich auch dort anschauen. Wusste ich gar nicht, dass das Ox auch drin ist. Nochmal Geld gespart. Warte mal, ich guck mal kurz, ob das Plastic Bomb auch da drin ist, weil dann muss ich mir gar nichts machen. Plastic Bomb? Ja, ist auch so ein Fanzine. Plastic Bomb.
Nee, Bomb. Das zweite B Bomb. Ist stumm.
Bombe. Danke, dass du mir. The Bomb. Naja, wie dem auch sei, wenn ihr jedenfalls Bock habt, ein bisschen Kohle zu sparen, zum einen, weil ihr nicht mehr so viele Printmagazine kaufen müsst und auch die Umwelt zu retten, was natürlich ein sehr, sehr wichtiger Aspekt ist bei der ganzen Sache, denn ihr wisst ja, die Umwelt fördert frische Luft. So, und frische Luft ist gut. War das ein Einspieler mit Klatschen?
Ja.
Dankeschön. Dann radionuklear.de/readly, 2 Monate, 99 Cent. Und von mir gibt es einen Daumen hoch, von Dominik und Max auch. Stimmt's?
2 Daumen, Leute. Shoutouts und 3 Schüsse in die Luft für Readly.
Was hast du denn mit deinen 3 Schüssen?
Ich versuche Catchphrase zu bilden für den Stream. Die Dominik, traurige Realität. Einfach Dinge aufschreiben und durchsetzen.
Okay. Ja, ey, ganz ehrlich, da sage ich Shoutouts und 3 Schüsse in die Luft. Okay?
Das ist Teamarbeit. Ciao.
Ja, das ist in Teamarbeit. Ciao.
Tschüss.
Drei Schüsse in die Luft. Du musst doch Peng, Peng, Peng machen oder sowas.
Wir sind zurück aus der wunderschönen kleinen Werbepause, in der Christian Göhn hoffentlich nicht wieder gesungen hat. Und
was soll das denn heißen? Ich gebe mir
und haben
super
noch,
viel Mühe.
Ja, und haben noch einige Konzepte auf dem Tisch. Wir haben schon sehr viel gemacht. Wir haben schon 3 hervorragende Computerspiele, die alle umgesetzt werden. Das habe ich eben per E-Mail nicht gesagt bekommen. Wir haben mindestens eine tolle Cartoon-Serie. Wir haben eine Serie von Chris, die aber so bescheuert ist, dass wir sie alle lieben. Und jetzt wäre ich dran mit Fernsehen und dann haben wir noch Filme, jeder von uns. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Wenn ihr nichts dagegen habt, würde ich einfach beginnen und euch meine
Serie. Hast du jetzt eine Serie eigentlich genannt?
Ne, meine ich ja. Ich
pitche jetzt. Ich dachte, du warst schon mit dem Film. Entschuldigung.
Nein, nein. Alles gut. Also, der Pitch, der jetzt kommt, ne, den könnte man auch komplett ernst machen und dann wäre es auch cool. Ja. Ich habe mich dazu entschlossen, das nicht zu tun. Netflix hingehört, und Netflix ist hier eindeutig der Ausstrahlungskanal im weitesten Sinne, für den das interessant sein sollte, denn Netflix glänzt ja immer damit, dass sie Produktionen international verankern. In jedem Land, in dem man sie, in dem man Netflix gucken kann, gibt es auch 2, 3 Produktionen aus diesem Land, die man dann aber auch in anderen Ländern gucken kann. Siehe Dark zum Beispiel. Und was bietet sich da eigentlich mehr an, als eine Welt zu nehmen, ein etabliertes Franchise, was nicht zu Disney gehört, soweit ich weiß, also eins von den dreien, was groß ist und letztlich diese Infrastruktur selber schon mitbringt. Und diese Franchise ist Harry Potter letztlich. In Harry Potter gibt es ja nicht nur Hogwarts, es gibt ganz viele verschiedene Schulen. Und deswegen könnte man Harry Potter International, gerade ein blöder Titel. Ja, ist so. Harry Potter International, gerade ein blöder Titel wegen Men in Black, aber das wäre das Konzept zumindest. Und mein Pitch bezieht sich natürlich auf Deutschland und da hört die Ernsthaftigkeit dann auch auf.
Deutschland!
Würde in dem Fall im Helmut Kohl Deutschland spielen, rein zeitlich. Ja, weil zum einen Harry Potter ja auch eher in der Vergangenheit spielt, zumindest die richtigen normalen Teile, eigentlich alle. Und Helmut Kohl Deutschland ist einfach das Deutschland, was wir auch alle noch so ein bisschen besser kennen. Das jetzige Deutschland, das erkenne ich nicht mehr. Also schon.
Du verrennst dich so. Da gerade, merkst du's?
Ja, ihr schreit die ganze Zeit Deutschland.
Das Deutschland kenne ich nicht mehr.
Ja, ich kenne das Deutschland wirklich nicht mehr. Hier gibt es so viele Nazis. Ja, das ist ja das Problem. Die deutsche Schule, ich habe kurz geguckt, die russische Schule im Harry Potter-Universum heißt, glaube ich, irgendwie Durmstrong oder so. Und jetzt habe ich natürlich einfach, ist mir einfach gemacht, die heißt einfach Darmstrang. Und sitzt dann entweder in Darmstadt oder in Bonn, weil es keine deutschere Stadt natürlich geben kann als Bonn in den Kohljahren. Weil ja auch die Nachrichten immer mit Bonn anfangen. Da gibt es auch 3 Häuser. 3 deutsche Häuser in einer deutschen Schule. Die Häuser heißen die Hundezüchter. Die haben die 3 Eigenschaften: organisieren, stur sein und grummeln. Dann haben wir noch die Autowäscher. Die sorgen für Ordnung. Die sind fleißig und tragen immer Bügelfalte. Und dann haben wir noch die Ballermänner und Ballerfrauen. Und da steht einfach nur drunter: saufen, raufen, tiefer legen. Ja, das ist grob zusammengefasst Deutschland. Ich habe die Dichter und Denker jetzt mal rausgenommen.
Ja, das sind ja wirklich eher die dichten Denker hier.
Ja, eben. Sehr schön. Wäre aber dann quasi das 4. Haus, aber das fand ich jetzt zu langweilig, wenn ich ehrlich bin. Ich wollte ja Quatsch haben. Ich habe mir über die Besetzung nur so latent Gedanken gemacht, weil ich wollte jetzt nicht schon wieder in die Kerbe schlagen mit irgendwie Schweighöfer und Schweiger oder sowas. Deswegen, Hausmeister ist klar Ralf Richter, aber er kümmert sich auch um Gifte und Tränke, weil er die Leute dann anschreien kann, um zu sagen, das ist giftig, das trinkt man nicht.
Hey, das finde ich ganz schön. Du hast jetzt schon 10 Punkte. Also ganz ehrlich, wenn du jetzt noch Ortfried Fischer reinpackst, Bruder, also ich bewerf dich mit Punkten von hier bis in deine Stadt, deren Namen ich jetzt wieder vergessen habe.
Also Ortfried Fischer wäre ein toller deutscher Hagrid. Also das kann man gerne mit reinnehmen. Fände ich nicht schlecht.
Deutsche Hagrid.
Deutsche Hagrid. Ganz eindeutig.
Wer ist der deutsche Hagrid?
Ortfried Fischer. Wenn nicht schön. Hagrid ist meine liebste Figur. Das ist tatsächlich ein Kompliment.
Warte, ich tweete das.
Dann habe ich hier noch notiert, es gibt einen Lehrer, der wirklich versucht, was Vernünftiges den Kindern beizubringen. Der ist gespielt von Christian Ulm, aber keiner hört ihm zu. Deswegen ist er immer nur am Seufzen. Das fände ich ganz schön. So, was haben wir hier genau? Wir haben noch einen groben Plot für die erste Staffel. Die Elternvertretung will Milch- und Fleischalternativen in die Mensa bringen. Das Ballermann-Haus steht Kopf und versucht, das zu verhindern. Am Ende spricht der Rektor, gespielt von Mario Adorf, ein Machtwort. Er sagt, es bleibt so, wie es ist. Und das war's. Das ist die erste Staffel Harry Potter Deutschland. Ich persönlich würde sie sofort bingen, weil ich alles daran liebe. Und man kann es einfach nur mit Schambolzen besetzen. Da kann man jeden reinnehmen, den man mag und den man auch nicht mag. Man muss sich nur richtig besetzen. Und man hat eine richtig schöne Serie. Wenn man es ernst angeht, geht's auch. Aber das wäre jetzt für den Podcast echt Schwachsinn gewesen. Ich mag das sehr. Setzt das bitte um.
Also ganz ehrlich, mit dem deutschen Hagrid hat es mich schon. Also für mich ist das ein Grund, das Ganze auch zu gucken, aber auch in den Invest zu gehen. Also wenn du Interesse hast, dass auch Freunde investieren,
Deutsches, ich hätte Harry schon Potter. Viel mit Sabaton laufen, ist alles gut.
Ja, also deutsches Harry Potter ist gekauft. Aber heißt es, ist dann auch eingesetzt dann in Heribert Köpfer?
Was möchtest du mich fragen? Machst du meinem ganzen Satz.
Heißt es dann Harry Potter Deutschland oder Harry Potter International die Deutschen?
Nee, es heißt dann einfach Herbert irgendwie...
Herbert Töpfer?
Du würdest den Namen der Schule nehmen, also wenn du es jetzt ernst meinen würdest, würdest du den Namen der Schule nehmen und natürlich im Trailer mal sagen, from the wonderful magical world of Harry Potter. Bla bla bla. Weißt du, würdest es so bewerben und es würde in klein immer dabei stehen, aber du schreibst nicht fett Harry Potter, aber nicht Harry Potter, sondern in Deutschland mit anderen Figuren. Das kannst du nicht machen.
Finde ich gut. Also ganz ehrlich, also deutscher Harry Potter, geil. Ist von mir eine 9,5 von 10. Ist eins meiner bisher. Ich dachte erst am Anfang, jetzt kommt er wieder mit seinem Harry Potter-Scheiß. Und dann habe ich gemerkt, Harry Potter, das ist Qualität. Ja? Der haben sich was überlegt, der hat das von vorne bis hinten durchdacht und hat dann den Deckel drauf gemacht. Und deswegen sage ich, gutes Ding, Thomas, gutes Ding. 9,5 von 10, aber wirklich nur bei Besetzung Ralf Richter, Ottfried Fischer.
Und Mario Adorf ist mir auch sehr wichtig. Es bleibt, wie es ist.
Ja, Mario Adorf auch gut. Ich bewerf dich mit Kohlen. Vorne Kohlen, hinten Kohlen. Da weiß ich gar nicht mehr, wo er lang muss. Da schickst du einmal zurück, schickst du zweimal zurück. Aber irgendwann wirst du mürbe.
Finde ich gut. Hast du das gerade gesprochen oder kam das vom Band?
Nee, er hat das oft geguckt, er kann das.
Irgendwann wirst du mürbe und dann schickst du es nicht mehr zurück. Dann schicke ich deine Frau ein paar Klunker.
Das ist das einzige Monolog, wo ich auch glaube, dass du den vom Spiegel mal geübt hast.
Ja, so rede ich bei unseren Verhandlungen mit Partnern.
Du schickst das, du willst Mutter. Doch, dass die uns Geld geben. Ja, was ist denn hier los?
Nee, dann sag ich ihnen so.
Du schickst das mit Kohle. Nee, dem geben wir schnell Geld. Er will sonst.
Schickst das Angebot zweimal zurück, aber beim dritten Mal, da bringe ich es persönlich vorbei. Und das wird dir nicht gefallen. Ich habe einen Angestellten, den Kevin. Und das ist ein richtiger Stier, das ist ein Bulle, ist das. Ich habe auch Gronkh dabei, der steht im Hintergrund und sagt so, ja, mein Freund hier ist ja der Gronkhi.
Wie sprichst du denn Gronkh, Alter? Das klingt wie Gina Lisa.
Hier ist auch Gina Lisa und ich habe wieder alles mitgebracht.
Ja, mein Freund, hier ist wieder euer Gronkh. Kleine Partie Minecraft habe ich wieder am Start mit Runde 3026. Heute wollen wir mal gucken, was die Schweinchen
auf meiner... Also eins darf man nicht machen, ne? Man darf nie gegen Gronkh was sagen.
Nee, ich hab letztens
im Stream sehr einen gern. Gag gesagt gegen Gronkh. Und es war wirklich ein harmloser Gag, weil ich großer Gronkh-Sympathisant bin. Real Talk. Ich mag den sehr gern, den Erik. Aber da war einmal ganz kurz ein Sprüchelchen kam da. Da war der Chat, also das war der einzige Moment, wo ich den gesamten Chat gegen mich hatte, wo ich so, hey Leute, es war nur ein Gag.
Nee, ist wirklich, also ganz ehrlich, also Gronkh mag ich auch sehr gern. Ich kann nichts Schlechtes über ihn sagen. Außer halt, der spielt belanglose Spiele. Aber das ist ja wurscht. Ich spiele auch belanglose Spiele.
Ja, du spielst FIFA, also Diskussion.
Nee, mein ganzes Leben.
Ende.
Max, ja. Möchtest du uns dein... Nee, du hast eine schöne Serie mitgeteilt.
Willkommen zum Film. Ich habe ja angefangen, ich war beim ersten Mal Erster, dann war ich beim zweiten Mal Zweiter, jetzt würde ich sagen, ich werde Dritter. Und, okay.
Du willst den Abschluss haben, ich merke schon.
Den Abschluss haben.
Ja, dann okay. Haben Sie, willst du anfangen oder soll ich?
Ich habe ja gerade, mach du okay. Bitte.
Also, ja, der Papa, jetzt sage ich mal einen Film. Ich habe einen Film geschrieben. Ich habe einen sehr guten Film geschrieben. Man weiß natürlich, viele Genres sind überstrapaziert. Ja, Superhelden, Horror, Zombie, alles überstrapaziert. Aber nicht so bei diesem Film. Denn hier geht's um ein Genre, das überstrapaziert ist, aber das hier neu erfunden wird, meine Freunde. Und es geht natürlich um den Film Zombie Massacre 2019 Deluxe 4K Uncut Version. Und, der erscheint jetzt, ja, im Jahr 2019. Die Zeitepoche ist auch im Hier und Jetzt, ja. Die Leute sind sich bewusst, dass es Zombies gibt in der Popkultur, haben natürlich auch wahnsinnige Angst, Zombie zu sein. Viele sind bereits Zombie, ja, laufen nur noch Zombie. Mit der Hand, mit dem Kopf im Handy quasi herum und Aber es geht ja um den klassischen Zombie. Das ist ein klassischer Zombie-Film. Eine IP brauche ich nicht, denn auch hier, das wird das neue MCU mit sehr vielen Spin-Offs. Und die kreativen Köpfe dahinter sind, und jetzt haltet eure Schlüpfer fest, ja, es ist der großartige Uwe Boll gemeinsam mit dem noch großartigeren Rob Zombie. Und beide sind natürlich für Filme bekannt, die Tiefgang haben. Ja, ein Rampage zum Beispiel ist da zu nennen.
Die Bisse gehen tief, ja.
Ja, nee, aber ein Rampage ist
Projektile.
Zu nennen. Dakar ist zu nennen, ja, bei Rob Zombie, The Devil's Rejects ist zu nennen. Und weil eben diese beiden Masterminds sich zusammentun, ja, sie heißen auch, nennen sich selbst nur Uwe Zombie oder Rob Boll, ich bin mir noch nicht ganz sicher, haben sie natürlich
ein Bollwerk des Schwachsinns.
Den Cast des Jahrhunderts für uns. Auf der einen Seite ein Star der 80er, frühen 90er, dann unterschätzt und auch ein bisschen lieblos behandelt, aber Jean-Claude Van Damme ist zurück. Jean-Claude Van Damme, die Eisenfaust ist zurück. Und sie haben natürlich bei Cyberpunk 2077 geschaut, wer ist denn jetzt gerade so modern, und Keanu Reeves ist am Start. Jean-Claude Van Damme und Keanu Reeves werden, ich sag mal, diesen Film zu hoch Zeit führen. Und der Soundtrack stammt aus der Feder von Cannibal Corpse, Sabaton und von Chili Gonzales. Chili Gonzales allerdings nur die Klassik-Alben. Und dazu kommen wir später. Warum gerade diese drei Bands, ist auch natürlich sehr leicht zu erklären. Es geht um Zombies, Cannibal Corpse, es geht um Krieg mit Sabaton und es geht auch ein bisschen um die sanften Töne im Mittel, und da ist natürlich Chili Gonzales ein ganz großer Verfechter. Und deswegen sage ich, der grobe Storyverlauf des Ganzen. Ja, bitte schließt die Augen, stellt euch vor, wir schreiben das Jahr 2019. Die Erde wurde durch Umweltverschmutzung ruiniert. Politiker versuchen der Atomlobby weiterhin den Anus zu lecken und verschieben den Atomausstieg auf das Jahr 2102. Die Umwelt Liberation Front, ein Zusammenschluss von gewaltbereiten Umweltaktivisten unter der Führung von CO2, gespielt von Keanu Reeves, bringt eine Bombe. Ja, das ist der Name. Der heißt CO2.
Psst. Ist ein Zwilling und er heißt eigentlich Karl Orban oder was?
Unter der Führung von CO2, gespielt von Keanu Reeves, bringt eine Bombe am Atomkraftwerk Isar 2 nahe München an. Ihr Plan geht gewaltig schief. Was sie nicht wussten, in einer alten Waldhütte neben Isar 2 haben korrupte Pharmakonzerne ein Supersoldatenserum erforscht. Durch die Explosion der Bombe detoniert Isar 2 und setzt so auch das Supersoldatenserum frei. Die Menschen um Isar 2 herum werden nicht zu Supersoldaten, sondern zu Fleisch- und fickgeilen Zombies. Zweites hat allerdings keinen Einfluss auf die Geschichte. Ein blutiger Kampf ums Überleben beginnt, bei dem sich auch die Umwelt Liberation Front auf eine Seite schlagen muss. Denn Anführer CO2 wurde durch die Explosion mit seinem Bodyguard Pak Zu, gespielt von Jean-Claude Van Damme.
Pak Zu?
Ja, gespielt von Jean-Claude Van Damme, verschmolzen und dürstet nun als Zombie-Oberanführer nach Rache gegen das System. Musikalisch wird das Chaos begleitet von Cannibal Corpse bei Actionsequenzen, von Sabaton kurz vor dem hohen Finale und bei Gewaltexzessen mit klassischer Musik und Zeitlupe von Chili Gonzales untermalt. 88 Minuten feinste Zombie-Gewalt. Jetzt gucken. Das war mein Pitch.
Ich muss das noch ein bisschen sacken lassen.
Ja.
Frag halt, Max, hast du mir vorhin eine Wertung gegeben?
Für Harry Potter?
Ja.
Nee. 7 Max von 10, weil ich nehme es ja leider sehr ernst und mir ist es ein bisschen zu albern.
Albern? Wie kommst du denn darauf? Ich wollte es nicht ernst pitchen.
Dann muss ich ja jetzt hohe Punktzahlen kriegen. Denn bei mir ist es ja ein Naturkatastrophe.
Ich hasse deine Idee.
Wie kannst du denn meine Idee hassen?
Ich hasse die einfach, die ist so scheiße.
Aber nur weil du Angst hast. Weil du Angst hast, dass du hast Angst, dass das.
Nee, weil es einfach kacke ist. Keiner braucht mehr Zombie-Filme. Das Thema ist durch, Digga.
Aber es sind Supersoldaten-Zombies.
Ja, noch. Ja, Christian, in bestimmten Trash-Bereichen räumst du damit ab, aber ich bin mein anspruchsvollen Films und mich kannst du leider.
Ja, das ist damit leider nicht. Eine Nachricht geschrieben, wie gut der Arsch im neuen Bumsbus-Teil. Nee, Ornios.
Ey, so wurde noch kein Arsch in einem Porno gefilmt, sag ich dir. Ist so. Da musst du erstmal nachliefern hier mit deinen Zombie-Scheiß.
Zombie-Zombie. Okay, ich nehme deine Kritik. Ich kann ja das Konzept noch mal ein bisschen überarbeiten.
Ja, bitte. Und dann schreibst du mir bitte nochmal an meine E-Mail, julian@rumblepack.de. Schickst mir das bitte nochmal, ne?
Okay, mach ich. Danke. Also ich werd wahrscheinlich 20 Minuten der 88 Minuten feinster Zombie-Gewalt dann nochmal neu eruieren.
Chris, ich kann ja halt schon jetzt so Passagen aus Kritiken zitieren, die dafür noch nicht geschrieben worden sind. Versucht den wiedergekäuten Plot oder die bescheuerten Ideen dadurch zu übertünchen, dass ganz viele Namen mitmachen. Ja, also vielleicht einfach 3 Leute weniger.
Ja, aber dann habe ich ja minus eine Person.
Du hast ja schon 2 Leute. Ich meine, ich kritisiere zum Teil Dinge, die bei meinem Pitch jetzt auch angekreidet werden können, das weiß ich jetzt schon. Ne? Nicht, dass du dann hinterher denkst, ich wäre blöd, ich weiß das auch, aber du hast ja schon 2 Leute für einen Soundtrack, wo du nur eine Person bräuchtest. Habe ich auch beim nächsten, aber es ergibt ein bisschen mehr Sinn, glaube ich.
Nein, es kann. Nein. Also bei Action
kannst du noch Cannibal Corpse.
Und dann ja. Bei Gewaltexzessen kommt Zeitlupe und klassische Musik. Das heißt, du siehst, wie die Zombies auseinandergefetzt werden in Zeitlupe und dazu läuft klassische Musik.
Ja, das ist für eine Sekunde ganz geil, aber
ja, die Sekunde ist auch nicht super. 3 Minuten bei der Zeitlupe.
Ja, das habe ich befürchtet. Ja, also
okay, ich sehe, ihr versteht Kunst nicht.
Ich verstehe, dass du alles genommen hast, was dir gefällt, und hast es in den Topf gepackt und umgerührt, aber es ist ja keine Mahlzeit raus geworden. Das ist das Problem.
Okay, das ist wie wenn du bei selber Zelda okay. Breath of the Wild immer so Sachen nimmst und die einfach alle in den Topf schmeißt, ohne vorher den Rezept durchzulesen, und dann kommt am Ende dieser grüne Brei raus. Das ist dein Film. Okay, 3 von 10.
Okay. Okay.
Von mir kriegst du 4 von 10, weil ich einfach pack zu. Da hast du mich aber. Es ist zu billig, der Gag. Das funktioniert bei mir.
Der ist auch Bodyguard.
Ja, eben, pack zu. Funktioniert bei mir gut.
Sehr gut, das freut mich. Na gut.
Also, wenn du nur einen Film über pack zu, den Bodyguard drehst, ne, dann bin ich dabei. Dann kriegst du wahrscheinlich mindestens 6 von 10.
Ist mit Whitney Houston. Pack zu.
Bodyguard. Da sind wir runter auf 2 von 10. Eigentlich auf -2 von 10. Aber okay.
Na gut. Jedenfalls, also wäre das jetzt hier so Shark Tank oder sowas, würde ich sagen, vielen Dank für eure Einschätzung meines Start-up-Film-Idees-Konzepts. Und dann drehe ich mich um und sage dann zur Kamera, ja gut, aber sie sind halt einfach keine Künstler.
Ja, und dann musst du auch noch sagen, und alle meine Freunde sagen, ich kann sehr gut singen.
Alle meine Freunde sagen, ich kann sehr gut Filme schreiben.
Ja, die meisten davon hängen sogar im Kühlschrank meiner Mutter.
Genau. Okay, also ich habe jetzt hier quasi so eine 3 bis 4 und von dem anderen eine 9 bis 10. Ich bin zufrieden. Also für meine Serie. Mit den Delfinen und Jennifer Lawrence. Ist ein guter Schnitt, sage ich mal.
Wie hieß die nochmal?
Animal Princess heißt es jetzt. Ich habe das nämlich schon an die USA verkauft.
Von dem Macher von Animal Princess kommt der beschissenste Zombie-Film seit langem.
Ja, aber so können wir das ja auch bewerben. Ist doch gut.
Ja, ist super.
Mit Fleisch und fick geilen Zombies. Gut, dann bin ich aber gespannt, was ihr noch habt.
Uwe Boll sagt, nicht der schlechteste Film, den ich hier gemacht habe.
Rob Zombie sagt das Gleiche wahrscheinlich. Ja, genau. Schön, ich schätze die beiden halt wirklich sehr. Na gut, ich sehe, wir werden uns da nicht ganz einig mit meinem 12 von 10 Sternen Film. Aber erzähl doch einfach mal, was du hast. Dominik.
Okay, also das hier ist jetzt ein klassischer Fall. Ja. Das ist ein klassischer Fall von in einer Parallelwelt ist das vielleicht passiert irgendwann und das wäre sehr schön gewesen. In der Hinsicht ähnelt es wirklich deinem Konzept, dass ich viele Namen genommen habe, die ich einfach mag und zusammengeprügelt habe in einen Film. Denn ich finde, es ist eine Schande, dass Alfred Hitchcock niemals zusammengearbeitet hat mit Klaus Kinski. Ich glaube, das wäre möglich gewesen von ihren Lebensdaten her. Deswegen habe ich einen Spionage-Thriller konzipiert, den Alfred Hitchcock inszeniert. Buch Orson Welles, einfach nur, weil ich ihn in irgendein Drehbuchauto gebraucht habe und das nochmal ein sehr guter ist. Und Alfred Hitchcock im Zweifelsfall sagt, das ist scheiße, Orson, das nehmen wir raus. Als Cast habe ich jetzt nur die 3 Hauptfiguren. Der Bösewicht ist Klaus Kinski. Er spielt einen österreichischen Botschafter, der aber auch gleichzeitig ziemlich böser Mensch ist und eine sehr toxische Flüssigkeit in ein Land schmuggeln möchte, um dort die Wasserversorgung zu verunreinigen und somit, finstere Ziele verfolgt. Da muss man gar nicht ins Detail gehen. Und aus Filmklischee-Gründen hat er diese Flüssigkeit in ein Amulett gepackt, das seine Ehefrau Audrey Hepburn um den Hals trägt. Sie findet aber irgendwann raus, dass er ein Arschloch ist. und flieht vor ihm. Und so beginnt der Film, dass sie beschützt wird von einem Fremden. Der wird gespielt von Johnny Cash. Er hat nicht viel zu sagen, weil guter Schauspieler war der leider nicht. Aber er hat Charisma, er hat eine gute Stimme. Und er beschützt sie den ganzen Film über. Der ganze Film wird getragen von Suspense und von Paranoia, dass die beiden verfolgt werden. Weil er darf, also Klaus Kinski darf das natürlich nicht öffentlich machen, darf sie nicht öffentlich verfolgen. Ansonsten ist ein guter Name dahin. Den ganzen Film über geht es also darum, auf der Flucht zu sein, gejagt zu werden. Und am Schluss gibt es dann einen Showdown auf dem Empire State Building, bei dem Klaus Kinski von Johnny Cash runtergeworfen wird. Der Soundtrack, Ennio Morricone und ein, zwei Songs von Johnny Cash. Ich würde ihn einfach nur sehr gerne sehen und ich hoffe, dass das vielen anderen auch so geht.
Ich hab, also,
was denn?
Das war ganz schön kompliziert.
Was, das war kompliziert?
Ja, warum
kannst
sagt du, sie nicht einfach
den,
der Presse,
von deinem so Zombie-Film.
Aber warum sagt sie nicht einfach der Presse, dass sie um ihren Hals das Sekret von Kinski hat?
Weil sie, sobald sie an die Öffentlichkeit gerät, ist sie quasi tot. Deswegen. Es wird Begründung in dem Film geben, keine Sorge.
Das ist aber also ganz schön spannend.
So einen einfachen Plot kriegt man. Ja, wenn Hitchcock das inszeniert, schon. Es ist natürlich ein sehr langsamer Film, ist auch ein Film, den du heute so nicht mehr drehen würdest. Ich wäre einfach froh, es würde ihn geben.
Aber
allein schon wegen Klaus Kinskis manischem Blick, unterlegt von Ennio Morricones Musik mal wieder, das hat er, glaube ich, schon mal gehabt. Und ich habe da einfach Bock drauf, tut mir leid.
Ich bin ja großer Fan von Kinski als Darsteller und von Hitchcock als Regisseur. Und da hast du mich jetzt natürlich so ein bisschen, ne?
Ich glaube einfach, dass das hätte funktioniert. Also ich glaube, dass die Komponenten gut zusammen aufgehen. Die Frage ist natürlich, ob Hitchcock nicht Kinski irgendwann selber vom Gebäude wirft. Da ist man sich nicht so ganz einig, so wie Hitchcock mit Schauspielern umgegangen ist und Kinski mit Regisseuren, aber dann wäre die Doku über den Film, den es nicht gegeben hat, bestimmt genauso unterhaltsam.
Das stimmt, aber
Ich weiß, es ist jetzt kein Popkultur-Mashup, den wir sonst hier immer so haben. Es ist eine ruhige Sache, es ist kein Actionfeuerwerk, aber ich glaube, das wäre tatsächlich ein sehr guter Film geworden.
Ja, kann ich mir vorstellen. Aber ich meine so, ich meine, Hitchcock, wie viele Filme hat Hitchcock gemacht? 50? 60?
Keine Ahnung. Ich weiß es auswendig nicht, aber genügend.
Da wäre ja auch, sag ich mal, einer mehr wäre jetzt auch nicht so schlimm.
Ja, kann man gerne morgen in irgendeinem Archiv finden, aber es ist sehr unwahrscheinlich, dass er ihn gedreht hat und keiner hat es mitbekommen.
Nee, finde ich gut. Finde ich gut. Habe ich jetzt auch persönlich keine Verbesserungsvorschläge. Ist es schwarz-weiß?
Nee.
Ist schon Farbe.
Ja, ist schon Farbe, okay. Locker.
Also wird nicht in England gedreht.
Mehrere Farbfilme gemacht. Nee, wird nicht in England gedreht.
Okay. Nee, dann habe ich eigentlich keine. Vielleicht würde ich schwarz-weiß wählen.
Vielleicht würde ich schwarz-weiß
wählen. Vielleicht würde ich schwarz-weiß wählen, einfach nur um zu sagen, so, wir haben mal wieder einen Schwarz-Weiß-Film gemacht. Aber sonst natürlich spannend. Spannend. Wie lang ist der Film? Das ist jetzt noch eine Frage, die für mich relevant wäre.
Der ist relativ knackig, das sind 90 Minuten. Den muss man nicht lang erzählen. Also der wird dadurch, der wird eh relativ langsame Einstellungen haben. Wenn du den länger machst als 90 Minuten, wirst du wahnsinnig.
Ja gut, das stimmt. Kann man Grace Kelly noch einbauen?
Wen? Grace Kelly?
Ja. Sie hat auch bei Das Fenster zum Hof mitgespielt. Und Hitchcock hat, glaube ich, so 2, 3 Filme mit ihr gemacht, oder? Dann kann man...
Er hat auf jeden Fall die Darsteller gerne wieder verwendet, weil er immer sehr unzufrieden war mit den meisten.
Also ich meine natürlich nicht Grace Kelly selbst, sondern die Schauspielerin, die Grace Kelly bei Fenster zum Hof gespielt hat. Egal. Aber ja,
jetzt
lass
bin
uns,
ich verwirrt, aber
nehme
gut.
Nehme ich. Also du kriegst von mir auf jeden Fall eine 9,1.
Hä, warum? Max findest du total langweilig.
Ja.
Ist okay. Es tut mir leid. Nee, ist voll okay. Es ist nicht kein Film, der dich begeistern kann, glaube ich. Im Konzept. Das heißt nicht, dass er schlecht ist.
Ja, aber er ist halt was für die intellektuelle Elite, ne? Deswegen fühle ich mich natürlich angesprochen.
Das habe ich nicht gesagt. Das habe ich wirklich nicht gesagt.
Aber hast du gedacht?
Nee, auch nicht.
Er hat es wohl gedacht. Ich habe es doch gehört.
Ich kann nämlich Gedanken lesen.
Ja, okay, weißt du, was der Hammes gedacht hat?
Was für eine Wertung kriegt denn der langweilige Film von dir?
6 von 10. Ich finde die Idee, Kinski und Hitchcock zusammenzuführen, schon geil. Die Story ist halt, naja, also das ist halt so, wie man damals Filme gemacht hat. So ist auch die Story angelegt, absolut. Also ist schon alles, Punkt, vom Gedankengang ist alles richtig. Es ist aus so einem persönlichen Interesse gegenüber dem Genre. Ist es eine 6 von 10, weil es mich einfach nicht catcht. Aber alles richtig gemacht. Rein vom also wenn ich 8 von 10 aus objektiver Sicht mit meiner eigenen Meinung drin 6 von 10. Weil,
finde ich fair.
Also eigentlich mit so 7 von 10 für dich, damit du das in die Statistik schreiben kannst. So,
alles klar. Ich habe mir nichts notiert, aber okay.
Leute. Und jetzt bei Shark Tank.
Delfin-Tank.
Ja.
Höhle der Möwen, so könnten wir es auch nennen. Die Höhle der Möwen finde ich aber auch ganz gut.
Dolphin Tank, die Höhle der Möwen.
Ey, ich muss, dadurch, dass Sommer ist und ich in der Nähe einer Ampel wohne, muss ich so viel schlechte Deutschrap-Songs ertragen momentan. Ich glaube, jeder Song aus der Modus Mio-Playlist ist die letzten Tage hier unten vor meinem Fenster hat stattgefunden. Und es wird nachts auch immer lauter. Ey, ich will wirklich manchmal nicht mehr, ne?
Aber weißt du, was
wirklich, ich hab manchmal habe ich auch Fantasien, wie ich mit einem Scharfschützengewehr auf Autos schieße. Ist auch egal,
wir ich habe
einen Film auch für euch mitgebracht, für euch kleinen Retro-Mäuse da draußen. Ich habe nämlich was, im Gegensatz zu meinen Kollegen, habe ich mir auch Gedanken gemacht, was euch da draußen gefallen könnte. Und ich aber Hummer, was ist noch dir reingelassen?
Pack zu, komm.
Moment, ich muss meinen Pitch erst aufmachen. Weil ich habe auch die Worte schon mir in den Mund gelegt. Mein Pitch spielt im Jahre 1991, denn wir müssen ganz kurz was ausblenden dafür, dass das passiert, was jetzt passiert. Weil später, in einer späteren Form gibt es das sogar, aber nur in einem Comic. Deswegen zählt das nicht wirklich zu dem, was ich brauche. Was also ich will, was ich habe. Also hast du
Comic genommen, so getan, als wenn der nicht existiert.
Und dann nein, halt das Maul, so. Ey. Ich bin davon ausgegangen, was will, es ist 1991 und was will der 7-jährige Max? Und es gibt 1991 zwei Dinge, die Kinderzimmer regieren. Das sind die Simpsons und das sind die Ghostbusters, das sind die Turtles und die Ghostbusters. So, und was liegt näher, als diese beiden Franchises endlich damit das zu machen, was sie verdienen, sie in einen Film zu packen. Und das entsteht in meinem Film Turtles vs. Ghostbusters, der 91 ins Kino kommt. Die Welt flippt aus. Warum passiert das? Natürlich, weil beide Franchises spielen in New York. Das ist vollkommen naheliegend. Die einen jagen das Paranormale, die anderen sind quasi das Paranormale. Und beide sind auch noch Superhelden. Beide sind 4 Stück. Jeder gibt's irgendwie, es gibt immer so den Gegenpart auf der anderen Seite. Und die laufen zusammen. Erstmal die Ghostbusters. Es spielt alles im Ghostbusters-Universum, weil wir wollen es weniger trashig halten. Die Turtles-Filme sind cool, aber die Turtles-Filme sind auch immer ein bisschen trash. Wir wollen es eher ein bisschen in die gute Richtung lenken, in die Ghostbusters-Richtung. Wir sind also ein Jahr nach Ghostbusters 2, der ja eh schon für Mods-Qualität gesorgt hat. Und auf jeden Fall, die Ghostbusters sind wieder im Dienst. Und es taucht man kriegt mit, dass im Untergrund was brodelt. Man denkt erstmal, es ist gefährlich. Und man hat natürlich alle Figuren auf allen Seiten sind dabei. Also Louis Tully ist dabei, Janine ist dabei. Es gibt da auf der bösen Seite, natürlich, es gibt Splinter, es gibt April, aber es gibt auch Shredder, es gibt Krang und so weiter und so fort, Rocksteady und Bebop, all das passiert. Aber das kriegen die alle noch nicht mit. Das ist erstmal alles irgendwie sehr distanziert. Die Ghostbusters versuchen der Sache nachzugehen, finden aber nichts raus. Es gibt auch wieder alte Schauplätze, die aufgegriffen werden, zum Beispiel der rosa Tunnel, der damit vielleicht sogar in Verbindung stehen könnte, fällt mir gerade ein. Was eine geile Idee. Alter. Und auf jeden Fall denkt man erstmal, was passiert da?
Nie.
Und sorry. Man möchte dann die versucht rauszufinden, was da passiert. Denkt dann auch lange Zeit, irgendwann tauchen sie schemenhaft auf, man merkt immer mehr, kriegt immer was. Man kriegt erstmal gar nicht so viel, man sieht immer nur die Ghostbusters, die Turtles tauchen immer nach und nach immer nur auf, schemenhaft. Und irgendwann entstehen so die ersten Konflikte, die immer weiter die Skizze aufreißen und die Ghostbusters denken erstmal, die Turtles sind böse, dann taucht aber Shredder auf mit Krang, die den Verbannungscontainer aufknacken und sagen so, wir wollen New York komplett platt machen. Das passiert natürlich in der Anwesenheit von Rocksteady und Bebop, die zwei Volltröten, die aber trotzdem den Verbannungscontainer aufmachen. Es bricht, die schleichen sich so an Janine vorbei, was ein Mashup, ständig treffen Figuren aufeinander, die man liebt, da, hier, da, alle rein. Und dann das große Mashup, der Marshmallow-Mann, alle Bösewichte, Gosa ist auch wieder am Start und die kämpfen zusammen mit Shredder gegen die Ghostbusters und die Turtles, die irgendwann merken, wir stehen auf der gleichen Seite, wir sind auch Actionhelden wie die Ghostbusters, wir müssen uns vereinen und wir müssen unsere Superkräfte zusammenlegen. Donatello verbindet sich mit Egan Spengler, die dann zusammen noch krasseres Zeug bauen. Waffen von den Turtles kombiniert mit Ghostbusters-Funktionen und andersrum. Ihr könnt es euch nicht ausmalen. Die kämpfen wiederum auf der anderen Seite. Du hast den fucking Marshmallow-Mann, der neben dem Technodrom herläuft und du bist die ganze Zeit nur so, wow, das ist der krasseste Film, den ich in meinem Leben gesehen habe, mit der größten Endschlacht, dass ich bis heute Endgame noch einscheißen würde, wenn sie sagen so, ja, unser Endkampf war schon ganz gut. Pff, habt ihr damals gesehen, wie fucking Technodrom drum im Marshmallow-Mann durch New York marschiert ist. Leute, das war es damals. Und das ist der vielleicht beste Film meiner Kindheit, der nicht gemacht wurde. Und den möchte ich gerne. Und wenn ich irgendwann scheiß Zeitmaschine habe und Geld, dann mache ich den. Fickt euch, Hollywood.
Welcome to my TED-Talk.
Oh. Ja, 10 von 10, 10 von 10. Dann ist Feierabend, oder? Dankeschön. Tschüss, das war Radio Nukular für heute.
Sehen wir mal davon ab, dass wir, glaube ich, erst anderthalb Stunden haben, können wir das ja selber bewerten.
Was?
Selbst bewerten?
Also, du hast bei mir natürlich einen Softspot. Mein ganzer Körper ist ein Softspot. So sieht aus. Du hast bei mir natürlich einen Softspot aufgemacht. Mit den Turtles und den Ghostbusters. Ich tue jetzt einfach so, als wenn du die Bände Turtles Ghostbusters nicht kennst.
Ich kenne die wirklich nicht.
Gut, weil es ist nämlich quasi eins zu eins die Geschichte. Und
das prüfe ich nachher. Das kann jetzt jeder sagen.
Ja, das kann man auch jeder nachlesen.
Es ist schon relativ nah dran. Ja. Ja.
Ist wirklich nah dran?
Ja, es ist wirklich nah dran. Scheiße. Aber ich finde, weil du die ja nicht kennst, ja?
91 kenne ich es nicht.
Absolut richtig. Und deswegen kriegst du von mir deine verdienten 10 von 10.
Also 10, muss ich es aus der Perspektive meines Ichs von 91 bewerten oder ja, jetzt? Dein
91er ja, Ich, obwohl du wärst wahrscheinlich
von 91, super, ey, bin ich einfach tot.
Einer am anderen. 3 von 10, kein Dr. Who oder was?
Nein, was heißt denn 2 von 10? Ich hätte dir, glaube ich, nur keine 10 von 10 gegeben.
Also wenn ich aus 91er Sicht jetzt, sag ich mal, bewerten müsste, dann ist mein Kopf gerade explodiert und ich kann ihn eh nicht mehr gucken.
Das ist allerdings wahr, man wäre wirklich so, ich weiß nicht, wo ich hingucken soll. Was ist los? Also als Kind so oder so 10 von 10, das ist klar. Ansonsten würde ich, nee, danke. Ansonsten würde ich aber eher Richtung 8 von 10 gehen. Weil es mir tatsächlich zu viel wird irgendwann.
Mir wird so.
Du hast Endgame gesehen und fandst ihn gut. Das trifft ja, alles aufeinander. Es gab nie, was mehr aufeinander getroffen ist.
Ja, Endgame ist auch, das ist das einzige Problem von Endgame, dass es so viel machen muss. Und ich habe vorher 22 Filme gucken müssen, damit das irgendwie klappt. Also, und Endgame würde ich auch keine 10 von 10 geben. Tatsächlich. So gerne ich ihn mag. Ich würde ihm keine 10 von 10 geben.
Nee, du bist ja auch mit der anderen Summe bist du ja auch schon sehr gut bedacht.
Ja, ich absolut. Ich finde 8 von 10 auch voll fair. Also.
Ich kämpfe gerade für 10 von 10. Einfach aus Prinzip. Weil ich tatsächlich bei so einem Scheiß einfach fucking Ehrgeiz entwickeln bin. So, ich will der Beste sein. Alles so, machst du nur Spaß. Ich will der Beste sein, der Bitch. Aber es geht doch gar nicht. Ich will auch der fucking Beste sein. Schreie ich meinen Computer an und alle denken sich, Mann, ey, komm doch einfach mal, fahr doch mal nach Hause, ey.
Ja gut, es ist halt Heimspiel, ne? Das sind halt deine Themen.
Ja, aber ist es nicht das, was wir uns wünschen? Ist das, das, was wir uns wünschen? Ich habe generell alle meine Konzepte, billige Formel, immer einfach geile Sachen zusammenwerfen.
Das komm, haben wir gar nicht gemerkt.
Ja, Videospiele, okay, alles klar. Ey, wir nehmen einfach ein Spiel, was alles parodiert. Geil. Alle sind so, ja, cool, cool, cool. Wir machen 5 Jahre Nukular. Das beinhaltet alles Popkulturelle plus den ganzen Anekdotenscheiß, Mädchen-Podcast, Civi und sowas. Ja, geil, alles für Binden, voll geil. Und jetzt, ja, Ghostbusters hört es einfach, wo gar keiner drauf gekommen will, mega geil. Ausgetrickst, einmal hier so.
Ja, vor allem gar keiner drauf gekommen.
Was?
Nee, hast ja vollkommen recht.
Hast du gerade gesagt, das klingt wie Koppelpott?
Hä? Nein, nein.
Nee, hat er wirklich nicht.
Hat er wirklich nicht gesagt. Okay, dann habe ich das. Hat das
aber
vielleicht
hast du auch nochmal Werbung fürs Album untergebracht, finde ich gut.
Ja. Ist ein gutes Sommeralbum, Leute. Viel Spaß.
Ach, schön. Waren ein paar gute Konzepte dabei. Finde ich, könnte man ab und zu mal auf Patreon machen.
Ja, oder also auch einfach geben. Hier. Aber auch könnt ihr auch gerne auf Patreon machen. Aber es fand es sehr schön, sehr erquickend, sehr erfrischend.
Ja, und man merkt mal wieder, wo die richtigen Writer sitzen, ja? Also wo die Autoren, wo das Autorenkino geboren werden kann.
in Deutschland. Das ist nämlich hier bei uns. Ich trinke jetzt nochmal.
Also ich habe wirklich Kino geboren
werden. Ja, also ich habe jetzt innerhalb dieser kurzen Zeit, jetzt kurz bevor wir Tschüss sagen, ich habe jetzt wirklich so 2,5 Liter Wasser getrunken, einfach weil ich vor Freude einfach alles wieder ausschwitze.
Wenn euch das zu kurz war, manchmal kriegt man ja Mails, da sagen, nur 3 Stunden, was soll denn das? Einfach auf doppelte Geschwindigkeit stellen.
Nee, das ist ja halbe.
Meine ich ja. Ja, oder einfach dreimal hören. Tschüss!
Ja, oder sich auch einmal nicht beschweren.
Ja.
So, also das hier ist ja Kunst.
Ja.
Es ging heute auch ein bisschen darum, um zu gucken, ob das funktioniert und ob das klappt.
Und da kommt halt nicht ihr ins Spiel, Leute. Einfach schreiben. Die E-Mail kennt ihr alle. Einfach Feedback. Ich finde auch, über ein Jahr lache ich über den Gag, ne? Über ein Jahr finde ich den fantastisch. Ich bin so ein dummer Mann. Julian at rumble.de.
Ich finde es ehrlich gesagt am besten, wenn es in der Echtwelt ankommt. Also wie mit deiner Hotelnummer, mit dem Wasser.
Ja, das war heute Morgen.
Einfach irgendwo, sollen wir Ihnen Informationen zuschicken, so ein Kärtchen? So, ja, sicher, Julian at rumble.de, der interessiert sich ganz besonders für neue,
alleine in dem Hotelzimmer gesessen und gelacht. Ganz lang, ganz laut.
Aber ich würde auch, dass der Wert dieser E-Mail-Adresse 6,50 Euro ist, finde ich auch ganz gut.
Weiß mal endlich, was seine Daten wert sind.
Ja. Ach, Freunde, das war eine schöne Runde. War wirklich eine schöne Runde. Hat mir Spaß gemacht, sind viele schöne Ideen mal rumgekommen, die leider nie das Licht der Welt erblicken werden. Aber falls ihr, ja, müßiggängige Millionäre seid, die vielleicht Lust haben, so eine Idee umzusetzen, meldet euch einfach bei uns.
Wird eh mal interessieren, ob uns Millionäre hören und warum die nicht ein bisschen mehr Kohle da lassen, ganz ehrlich. Was halten ihr das mit euch eigentlich?
Auch, ne? Warte mal, ich guck mal, wie viele Millionäre gibt es in Deutschland?
Oh Mann, jetzt macht er wieder Mathe.
Na warte, ich gucke, wie viele Millionäre in Deutschland?
Ich habe da ein Reddit-Forum zugefunden, da steht das.
Seit Bitcoin sind es ein paar weniger. Ich schicke mittlerweile Kritik. Warner Brothers, nicht an dir, ich schicke mittlerweile mal meinen Pitch für Harry Potter Deutschland an Warner Brothers, mal gucken, was passiert.
Ja, Mann. Okay, weltweit gibt es im Jahr 2013 etwa 12 Millionen Vermögensmillionäre. In Deutschland gibt es 1,364 Millionen Millionäre. Das ist ganz schön viel.
Tja.
Also in Deutschland leben 1,365 Millionen Millionäre. Ich hätte jetzt gedacht, so zwei.
Zwei?
Mein Gott, du lebst in München. Nein,
aber
Freund.
Ich finde, ja, das stimmt schon. Aber ich finde, 1,6 Millionen Millionäre finde ich ganz schön viel.
Ja, sind zu viele. Da sind wir einer Meinung.
Es sind wirklich zu viele, ne? Ja.
Killt eure schlechte Laune.
Killt eure schlechte Laune, indem ihr weiterhin Radio Nukular hört. Und auch ansonsten, bleibt uns gewogen, bleibt uns geliebt, ja? Und wenn ihr Interesse habt, dann kommt doch einfach vorbei. Am 26. spielen wir in Erlangen. Das wird einfach ein richtiges Bombenfest.
Und dann spielen wir irgendwann auf dem anderen Ding.
Und dann spielen wir in Berlin irgendwann, auf so einer Insel. Aber
Ohren.
Da sind sehr viele Frauen. 85% Frauen sind da.
Wer hat ihm eigentlich den Floh ins Ohr gesetzt?
Weiß ich auch nicht.
Das ist die offizielle Statistik.
Er ist wie hypnotisiert. Oh, Busen.
Nee, da gucke ich nur in den Spiegel und bin auch so, oh, Busen.
Wo sind die Kös? Busen?
Die süße Kös. Lasst uns an dieser Stelle bitte das Ganze beenden. Und,
ja, das wäre vielleicht gesünder.
Jetzt kommt das Outro und danach hören wir uns nochmal ganz kurz. Bis gleich. Bis ciao. Also auf Wiedersehen.
Peace out und Shoutouts. Ciao.
An wen denn die Shoutouts?
Einfach so.
Cool. Tschüss.
Nukula!
Freunde der gepflegten Unterhaltung, hier noch einmal ganz kurz der Hinweis. Unsere Lieblingsband Sabaton bringt am 19. Juli 2019 das lang erwartete Album raus, The Great War. Max, ich und Dominik werden natürlich die Ersten sein, die in den Plattenladen unseres Vertrauens rennen, um uns diesen Schinken zu besorgen. Und wir wären nicht Radio Nukula, wenn wir nicht Radio Nukular wären. Diesen und deswegen
Schinken
jetzt noch mal schöne 30 Sekunden
Schinken!
Deswegen gibt es jetzt nochmal 30 Sekunden von unserer Lieblingsband Sabaton. Und hier geht die Post ab. Die Luzi läuft. Dominik Hammes spielt den DJ. Ab die Post, oder? Hier, Max, du darfst auch nochmal sagen. Komm, los
geht's. Sie liebt den DJ.
Musik. Musik.
Da, 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 da. Geil. Sabaton, Leute.
Am 19. Juli Sabaton. The Great War.
Mein Zelt steht schon vorm Plattenladen seit einer Woche und ich freue mich mega. Viel Shoutouts und...
Der Nanu wartet schon für dich.
Ja, Kevin wartet für mich.
Ja, Kevin, kannst du dich vielleicht... Da kommt ein Schinken raus, brauche ich. Kannst du, kannst du da warten?
Ja klar, mach ich. Wollten wir mal ganz kurz, gab mal eine Zeit, da wollten wir Weihnachten, es gibt so riesige Parmaschinken auf so Holzdingern, die kann man manchmal kaufen im Rewe, ja. So kurz vor Weihnachten. Da wollten wir mal euch allen einen schenken, der Chris, der da nun ich, haben gedacht, oh, das machen wir, da schenken wir allen riesigen Schinken. Einfach aus Gag, weil ihr denkt so, oh, krass, großes Paket, super schwer, da kommt einfach nur ein riesiger Parmaschinken. Ist ja auch egal,
ich hätte's war voll
in meiner
gefeiert.
Vorstellung sehr witzig. Sabaton, Leute, geht.
Ist aber super ja. teuer.
Wieso habe ich diesen Schinken nicht bekommen?
Ja. Was nicht so teuer ist, ist jedenfalls die neue Platte von Sabaton. The Great War erscheint am 19. Juli 2019. Ab die Post. Hier ist The Red Baron.
Musik. Irgendwelche Töne habe ich getroffen, aber bestimmt nicht die richtigen.